Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Und es ist nicht nur eine neue Ausgabe, nein, wir haben es geschafft. Wir haben die Dekade voll. Wir sind bei Folge 10 angelangt. Und in Folge 10 sind wir zurück aus Kiel, hier im trauten Berlin nach dem Kiel-Spezial. Und wir haben aber trotzdem ein ähnliches heißes Wetter dabei. Ich glaube, es sind gerade 27 Grad auf dem Thermometer. Somit erwartet uns bestimmt wieder eine hitzige Diskussion. Und passend zu diesem Wetter haben wir auch ein paar Sommerthemen vorbereitet. Ja, wir werden heute unter anderem über Baywatch reden, indem wir mal wieder eine neue Runde Heiß oder Scheiß spielen. Wer das noch nicht kennt, darf sich auf jeden Fall darauf freuen. Dann suchen wir nach dem besten Sommerblockbuster aller Zeiten und wir wollen einen Film komplett mit The Rock besetzen, ja? Darauf können wir und könnt ihr euch natürlich freuen. Und um das Ganze zu machen, habe ich natürlich wieder fulminante Gäste eingeladen. Und das ist einmal zu meiner Linken Adam Arndt.
Hallo. Ahoi, hoi!
Adam ist wieder dabei. Ich glaube, zum vierten Mal jetzt oder so.
Ich hoffe.
Ja? Und zu seiner Linken und meiner Rechten sitzt Marie-Louise Sieweg vom Kinocast.
Hallöchen!
Und auch wieder dabei ist Robert Baron.
Hallo.
Tabellenführer, glaube ich, derzeit.
Ja, mit Felix zusammen.
Mit Felix zusammen, ja. Also.
Niemand mag Felix.
Das geht ja schon gut los. Bevor wir anfangen, habe ich noch einmal kurze Grüße an andere Podcast-Kollegen da draußen und zwar an das Team vom Kompendium des Unbehagens. Die haben nämlich, glaube ich, das ist diese Woche veröffentlicht worden, eine Jubiläumsfolge von ganzen 27 Stunden veröffentlicht.
Wie bitte?
Ja. die sind, glaube ich, sehr darauf bedacht, da gewisse Rekorde zu brechen, ich weiß es nicht. Aber ich weise nicht nur darauf hin, weil das eine beachtliche Länge ist, sondern weil das Team vom Kompendium des Unbehagens in dieser Folge auch einmal selber Cinematic Smash Brothers spielt, glaube ich, eine halbe Stunde. Probieren Sie das mal ein bisschen aus. Das empfehle ich sehr. Da sollte man mal reinhören. Ansonsten, bevor wir gleich anfangen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Und zwar, indem ihr uns zum Beispiel gute Wertung bei iTunes dalasst oder indem ihr ein paar Cent oder Euro bei Patreon in die Kasse schmeißt. Darüber würden wir uns sehr freuen.
Henning braucht mehr Geld jetzt. Ja, krank.
Krank nicht, aber gegen Geld habe ich nichts einzuwenden. Ja. Doch, jetzt würde ich einfach mal sagen, bevor ich noch weiter mir die Zunge wund rede, steigen wir doch einfach ein in Runde 1. Round 1. Fight! Und für Runde 1 habe ich mir eine Frage überlegt. Und zwar ist vor einer Woche der neue Pirates of the Caribbean in die Kinos gekommen. Adam, du warst ja mit mir zusammen.
Ja.
Wie fandst du den so?
Geht.
Geht, ja. Ich glaube, ich fand ihn auch so geht und die Kritiken sind auch eher so bei geht einzustufen.
Ich glaube, er soll besser sein als der vierte, den ich aber schon nicht mehr geguckt habe, weil ich schon sehr früh aus der Reihe ausgestiegen bin.
Und vor zwei Wochen ist zum Beispiel auch Alien Covenant gestartet.
Covenant. Oh,
Covenant, Mann. Entschuldigung.
Es ist kein Convenience-Food hier bei Alien.
wie vielte ist das eigentlich, Robert, weißt du das?
Das ist jetzt der Moment, der sechste, wenn man jetzt Prometheus mit in die Reihe ein.
Und wenn man Alien vs. Predator genau. zählt,
ja,
dann
der Spin-off. Okay, ja gut, das war der neunte. Aber Prometheus sollte eigentlich eine eigene Reihe sein, aber jetzt wird doch wieder die Brücke.
Aber eine Frage, zählt man ja? Aliens versus Transmorphers auch noch dazu?
Man zählt nur die vier Alien-Filme und man kann Prometheus dazu zählen, würde ich jetzt sagen.
Also, um zu meiner Frage zurückzukommen.
Nee, da ist Alien versus Hunter, glaube ich. Weil
aber auch kein besonders toller Film, mal kurz eingeworfen.
Gut, das nur nebenbei. Aber was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, es gibt immer noch den Trend dieser endlos Film-Franchise, dieser Filmreihenfolgen. Und weil die so durchwachsen wahrgenommen werden, ich glaube, Alien Covenant.
Wie heißt der? Covenant.
Wird jetzt auf jeden Fall, ich glaube, es ist sehr durchwachsen, ne? Manche sagen,
er ist okay. Also verglichen mit der restlichen Blockbuster-Landschaft ist er okay, aber er fügt jetzt nichts Nennenswertes hinzu für mich zu der Reihe.
Genau, er ist sehr durchwachsen genommen, aber meine Frage auf jeden Fall, die ich euch stelle, ist, welche ist denn die schlechteste Filmreihe, die aus mehr als drei Teilen besteht? Und Adam darf anfangen.
Ich, ja?
Catchphrase Adam. Ja.
Ich habe eine Antwort genommen, die mich inzwischen selber ein bisschen nervt, aber es ist nun mal die Wahrheit, dass das eine der schlechtesten Filmreihen gibt, ist, die es gibt. Transformers natürlich. Denn Transformers vollbringt das Kunststück, progressiv schlechter zu werden von Teil zu Teil, obwohl auch schon der erste nicht eine cineastische Meisterleistung ist. Es ist kaum noch auszuhalten. Ich glaube, ich habe schon in der Erstausgabe gesagt, dass mir der vierte Teil im Kino, den habe ich im IMAX sehen müssen, als Filmkritiker, der damit sein Geld verdient, körperliche Schmerzen hinzugefügt hast. Weil wirklich die Bässe und überhaupt, wir saßen in der sechsten Reihe oder so und da fliegt alles auf dich zu und du fragst dich, was soll das? Warum bin ich hier schon 16 Stunden im Kino? Man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wer ist, man kann Autobots und Decepticons kaum auseinanderhalten, weil optisch so eine schlechte Arbeit geleistet wird, dass alles nur noch ein großer Metallhaufen ist, der da irgendwie gegeneinander boxt. Die Geschichte ist irgendwie non-existent, beziehungsweise beim zweiten Teil war es ja sogar so, dass während des Autorenstreiks gedreht werden musste und ich glaube, die haben einfach dann genommen, was noch übrig war und den Film irgendwie so zusammengeklöppelt, man merkt es auch. Gute Schauspieler werden verbrannt, sowas wie Anthony Hopkins jetzt im neuen Teil oder früher auch schon andere Leute, die ich gleich noch aufzählen werde. Also es ist ein Trauerspiel und deswegen ist Transformers die Filmreihe mit den schlechtesten Gesamtövre.
Luise.
Ich habe mich für Scary Movie entschieden. Scary Movie schafft es sogar auf 5 Teile. Und das Schlimme daran ist, ich selber finde den ersten Teil großartig. Er ist ganz, ganz toll und es sind sehr gute Parodien. Und es wird leider immer schlechter. Es besteht am Ende nur noch aus Pipi-Kaka-Humor. Irgendwie nur noch Fremdschämen und es wird auf einem Gag herumgeritten, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Selbst die Schauspieler sind dann nach dem vierten Teil dann alle abgesprungen. David Zucker, wie auch immer, ruiniert einfach alles ab Teil 3 bis 5.
Hey.
Es mussten, glaube ich, beim fünften Teil sogar Neuaufnahmen gemacht werden. So schlecht war dieser Film, dass man von diesen Neuaufnahmen dann 60% verwendet hat. Und ja, als Zuschauer ist es halt besonders frustrierend, weil der erste Teil halt echt gut war. Man hatte so großartige Parodien und am Ende wird halt alles zerstört und man hat überhaupt keine Freude mehr an diesem Franchise und an Scary Movie und an allem darum. Und darum Scary Movie als schlechteste Filmreihe.
Wie ist nochmal der Polizist in Teil 1?
Doofy.
Doofy.
Ja.
Daran erinnere ich
mich. Nicht mal eine Kaka.
Eine Kaka.
Stimmt, also am Anfang wirklich noch sehr gut, aber egal. Robert, was hast du?
Da du jetzt Fremdschämen erwähnt hast, da bleibe ich gleich mal bei. Bei mir ist es Twilight geworden auf jeden Fall. Und also als ich es eingereicht habe, hat mich Henning erstmal gefragt, gibt es davon wirklich 5 Teile? Man mag es kaum glauben, von Twilight gibt es wirklich 5 Teile.
Ich dachte immer, es wäre nur eine Trilogie.
Nee, es gibt 5 Teile, wobei der letzte 2 geteilt ist. Das ist ja auch ein Trend heutzutage, den sieht man heutzutage öfter. Aber es sind insgesamt 5 Filme, aber auch so wären es ja trotzdem 4, also mehr als 3 definitiv. Und Twilight, ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll, den zu kritisieren. Erstmal für die strohdoofe und naive Liebesgeschichte, die wirklich kein Klischee auslässt. Diese furchtbar redundanten Dialoge, die zu 90% nur aus Liebesgeständnissen bestehen in der einen oder anderen Form, aber halt nicht irgendwie charmant oder sympathisch, sondern einfach nur unfassbar nervig. Ja, und dann diese Charaktere, so Bella, so die Unschuldige vom Lande, die total naiv ist und von allem gelangweilt und angeödet, lernst du den super spannenden Vampir kennen. Gleichzeitig hat sie ihren besten Kumpel Jacob, der so in der Friendzone landet. Das ist dieser Werwolf, ne? Das ist so eine ganz klassische Dreiecksgeschichte, die einfach nur ätzend gespielt ist und auch vom Look her, dieser künstliche und unangenehm saubere Look, der an so ein MTV-Musikvideo erinnert, als an wirklich einen richtigen Film. Das Ganze ist unfreiwillig komisch, weil die Dialoge und die ganzen Charaktere sich selbst so ernst nehmen. Und ich finde, das ist auch eine Vergewaltigung des Vampirmythos, ja. Vampire werden so als Schmierlappen mit teurem Anzug dargestellt. Sie sehen aus wie aus einem Werbespot. Die ganze geheimnisvolle Aura, die eigentlich von dem Vampir ausgeht und die Bedrohung, die ist irgendwie weg. Es gibt unglaublich peinliche Action-Szenen, wenn man nur zum Beispiel an den dritten Teil, weil es, glaube ich, denkt, wo Vampire gegen Werwölfe kämpfen. Das sieht aus wie ein RTL-2, wie eine Fernsehproduktion, einfach furchtbar. Und am Ende noch zum Schluss die fragwürdige Message. Ja, diese Cullens, also diese Vampirfamilie, die sind wirklich so die Verkörperung des Spießertums und des Bürgertums, ganz furchtbar. Und dazu fühlt sich Bella natürlich hingezogen. Und dann haben wir noch diese Löwe-Lamm-Konstellation, dass Edward sich ständig selber kontrollieren muss, sie nicht zu beißen. Von dem Mann geht halt diese permanente Gefahr aus, er muss sich kontrollieren und sie fühlt sich zu ihm trotzdem hingezogen und geht so in ihm auf. Ganz, ganz furchtbarer Film. Und das gilt für alle Teile.
Dann bitteschön.
Ey, Twilight hat immerhin noch eine Geschichte, die irgendwie in sich kohärent erzählt ist, während bei Transformers immer wieder ein neuer Scheiß-Orb oder MacGuffin auftaucht, um den sich dann gestritten wird. Und dann passiert immer und immer wieder das Gleiche. Bei Twilight hast du tatsächlich einen Anfang, der dann immer epischer wird, bis es dann sogar zu so einer Generation umspannenden Liebesgeschichte wird. Und ich meine, dieser Moment, wo sich der Werwolf in das kleine Kind verliebt, den hast du ja wohl noch im Kopf.
Ist unfassbar peinlich.
So episch ist.
Ja, da kann ich mir vorhin so einer Sekte oder so, nee, es wird gleich so weitergereicht. Also,
Aber ich finde halt, Twilight ist halt voll der Teenie-Traum und du bist vielleicht einfach nur nicht die Zielgruppe gewesen, weil...
Nicht nur Teenies, sondern auch Muttis.
Ja, also Twilight ist voll das große Phänomen und das ist keine schlechte Reihe. Das passt genau da rein, so wie 50 Shades of Grey jetzt zu diesen ganzen frustrierten Hausfrauen passt, passt Twilight jetzt perfekt halt für die ganzen Teenies, die jetzt alle nur von dem Edward träumen.
Ja gut, aber ich meine, das Gleiche könnte man jetzt auch von Transformers sagen. Es ist ja nicht so, dass die Reihe jetzt nicht erfolgreich wäre. Ne? Es gibt unheimlich viele Leute, die immer wieder in diese Filme reingehen. Das sind halt irgendwelche, wenn du sagst, hier sind frustrierte Hausfrauen, dann sind es dort irgendwelche Bierprolls, die sich hinsetzen, gar keinen guten Film sehen wollen, einfach ihr Popcorn fressen und einfach Spaß haben. Und das funktioniert jetzt seit wie vielen Teilen mittlerweile? Transformers 5 auch? Genau, 5. Also da könnte ich das gleiche Argument dafür auch drehen. Ja, danke, dass du mir hineinspielst,
weil es ist der größte Scheiß mit einem Milliardenumsatz, den es gibt. Und dazu kommen auch noch, dass dazu noch Spin-offs folgen werden. Also eure Filmreihen sind jetzt schön tot und abgeschlossen. Bei mir geht der Scheiß noch lange weiter. Also
ich wollte nur das Argument entkräften, dass erfolgreich und dass es eine Zielgruppe gibt, nicht unbedingt heißt, dass der Film gut ist. Das wollte ich damit nur sagen. Und es gilt sowohl für Twilight als auch für Transformers.
Aber hier geht es ja um die schlechteste Filmreihe, ne? Also deswegen
finde ich... Ja, weil Luise argumentiert hat, dass Twilight ja gar nicht so schlecht sei, wegen der Zielgruppe, so, die gibt es. Und für die Zielgruppe ist er gut. Das ist klar, aber das wollte ich sagen, das gilt für alle drei Reihen, glaube ich, dass die ihre Fans haben. Sonst würden die gar nicht auf 5 Filme kommen, wenn es die Fans nicht gäbe.
Meine Reihe hat keine Fans mehr. Das ist einfach alles verbraten.
Nein, wir haben einen
also unter uns. Also dieses ganze Pipi-Kaka-Humor kann niemand mit Gehirn gut finden.
Ja, aber außer Scary Movie 2 sind, ich weiß nicht, ob wieder drei? Scary Movie 2 ist der schlechteste der Reihe. Aber sonst,
nein, ist
der erste
nicht.
Teil damals, was habe ich auf dem Boden gelegen im Kino? Ich habe mich an meinem Popcorn verschluckt, weil ich so viel gelacht habe. Und dann ja,
Twilight
gibt es
auch,
sehr zeitgemäße Parodien in diesem Film immer zu sehen. Und wer erinnert sich nicht an The Village oder so, was da persifliert wird? Oder an War of the Worlds in dem einen Teil? Und überhaupt, den ersten Teil, den haben wir im Schulhof damals sehr oft zelebriert und mit Zitaten um uns geschmissen. Das war genauso unser Sweet Spot damals in der Oberschule. Deswegen würde ich den gar nicht missen wollen.
Also ja, aber der erste Teil ist halt, habe ich ja auch eingangs gesagt, er ist der beste Teil, er ist super. Ich gucke ihn immer noch sehr gern. Mhm. Und darum ist es halt viel frustrierender für jemanden, dass man diese Reihe so zerstört hat, das macht es noch viel, viel schlimmer.
Aber das macht es für mich auch problematisch mit der schlechtesten Filmreihe, muss ich sagen. Ich verstehe so, was du meinst, dass es immer schlechter geworden ist, aber ich glaube, bei uns beiden ist der Vorteil, die sind wirklich alle scheiße. Und bei dir ist es halt so, dass der erste ist halt wirklich ein guter Film und dann geht es wie so eine Abwärtsspirale runter, aber es ist in der Reihe ein guter Film, den habe ich bei mir gar nicht so. Twilight sind einfach alle 5 schlecht.
Nein, der erste Twilight war doch voll gut, der hatte mir sogar gefallen.
Also, das ist jetzt sicherlich sehr subjektiv, also ich glaube, ich habe ja schon, das ist es ja bei uns allen dran, aber ich habe ja schon ganz argumentiert, was ich bei meiner Reihe auch wirklich schlimm finde, ist halt diese fragwürdige Message. Ne? Ich meine, Scary Movie ist halt eine Quatschkomödie. Ne? Und Transformers ist ein dummer Actionfilm. Hier finde ich es teilweise wirklich auch fragwürdig, was da so als Message vermittelt wird. So, ja? Zum Beispiel, wie das Böse in Form von Randgruppen auch auftaucht. Das fand ich auch ganz furchtbar. Diese guten Vampire sind eben diese spießbürgerlichen Typen, die in ihrem teuren Haus wohnen. Und diese bösen Vampire, falls ihr euch erinnert, die sehen aus wie irgendwelche Metalheads mit Jeansjacke. Der eine ist ein Schwarzer mit Rasterlocken. Die Frau sieht aus wie in so einem Nuttenfummel. So, ja, das sind alles so Leute, die halt eben nicht in dieses Spießertum reinpassen. Und das sind die Bösen in der Reihe. Und das finde ich ganz schrecklich.
Aber
gerade weil es jüngere Leute gucken.
Dass die Werwölfe, die im ersten Teil noch böse sind, irgendwann im Laufe der Reihe sehr viel mehr Farbe bekommen. Und die sind ja auch amerikanische Ureinwohner oder sowas oder sehen zumindest teilweise so aus. Und
Juhu-Klischee.
Die sind dann eine Ausnahme von deiner Regel, die du gerade genannt hast.
Ja, das ist schön. Die sind die Ausnahme. Die sind ja auch von Anfang an thematisiert. Aber auf die anderen wird ja nicht eingegangen. Ich finde es einfach fragwürdig, wenn die Bösen die Randgruppen sind und die Guten sind die Spießer. Das finde ich halt, auch aber wenn du natürlich ja deine Werwölfe hast.
Der Vampirfamilie, glaube ich, Reibereien, weil es geht ja auch darum, ob jetzt, also der von Edward, ich hab leider nicht mehr alle so super präsent im Kopf,
ja, ich auch nicht,
aber ich weiß, dass die Familie auf jeden Fall Bella nicht in die Reihen mit aufnehmen wollte und auch als Bella schwanger war, zum Beispiel, Spoiler, im 4. oder 5. Teil, gab es dann ein großes Hack-Mack, weil die Familie dann immer so ein paar Familienmitglieder gesagt haben, blip, 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 blip. Das war Original-Dialog, glaube ich, aus Twilight.
Genau, ja, aber es ist so ein Hack-Mack auf gute Zeiten, schlechte Zeiten-Niveau. War am Ende wird es ja trotzdem, löst sich ein Happy End auf, ja. Und natürlich muss es irgendwie Konflikte geben, natürlich auch innerhalb dieses Spießersystems, aber trotzdem fügt sich das am Ende wieder so zusammen, dass der Zuschauer sagen kann, okay, es ist ja alles gut, ne?
Ich möchte zu Transformers nochmal sagen, John Malkovich, John Turturro, Anthony Hopkins, alle haben in dieser Reihe mal mitgemacht. Und keiner von denen schämt sich dafür, glaube ich. Ich weiß nicht.
Dann kann sie ja nicht so schlecht sein.
Naja, aber ich würde ja zum Beispiel sagen, dass hier Kristen Stewart ist jetzt, würde ich nicht sagen, per se eine schlechte Schauspielerin. Und auch hier, wie heißt Edward, der Schauspieler, oh Gott.
Robert Pattinson.
Robert Pattinson, genau. Ich finde den jetzt auch gar nicht so schlecht. Er hat damals auch in diesem Cronenberg-Film eine ganz gute Figur gemacht, finde ich, weil wir jetzt über gute Schauspieler sprechen. Ich finde, die spielen hier halt in dem Film halt schlecht. Aber ich würde auch hier sagen, die haben was zu bieten.
Eure Filme haben wenigstens noch gute Schauspieler. Meine Reihe ist total unterirdisch und niemand will da mitspielen. Die sind alle ausgestiegen, weil es so schlecht ist. Bei Adam kommen immer neue Superstars dazu.
Aber waren die wirklich von Anfang an schlecht, Luise? Also jetzt bei Scary Movie, klar, ist es eine andere Anforderung als jetzt bei meinem oder bei Adams Filmreihe.
Du hast Anna Faris und Regina Hall und dann hört es auch schon auf mit Leuten, die man wirklich kennt. Und danach haben die auch nichts mehr gemacht.
Hey, Charlie Sheen ist dann irgendwann mit dabei und...
Ja, Lindsay Lohan, also, großartige Schauspieler.
Also ich weiß, dass die mich damals zum Lachen gebracht haben. Ich weiß, dass die mich zum Lachen gebracht haben, zumindest in den ersten beiden vielleicht sogar Scary Movie. Und dann haben sie ihren Job halt gemacht.
Und weißt du, in dem einen Film, der auch Krieg der Welten persifliert, ich glaube, es ist der vierte Teil, spielt auch die Comedy-Legende Leslie Nielsen mit. Und der ist aus die nackte Kanone. Und eigentlich kann eine Komödie mit Leslie Nielsen hat es schwer, schlecht zu sein.
Aber tauchen da nicht irgendwelche Aliens aus, die aus ihren Fingern pinkeln? Wie unterirdisch ist das?
Und ja, genau. Nicht. Und ich würde auch sagen, dass bei mir auch wirklich die Vorlage schon unterirdisch ist. Ich meine, die ist ja auch wurde auch sehr kontrovers diskutiert, die Romanvorlage von Twilight, weil die einfach diese falschen, was ist falschen, ist ja auch subjektiv, diese fragwürdigen Werte vermittelt. Während Transformers, finde ich, die Vorlage, die bietet sich ja für einen guten, dummen Actionfilm sehr gut an. Sie haben einfach nichts draus gemacht. Bei mir ist es schon so, dass er von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
Okay. Ich glaube, ich habe meinen Gewinner gefunden. Fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Diskussion. Ich fand es auch sehr witzig, dass ihr die alle kanntet.
Also ja, das ist wirklich cool. Ja, das ist nicht immer so.
Also gerade bei so einer Frage und vor allem bei einer Frage, die darauf beruht, wir haben jetzt ja gemeinsam 15 Filme quasi hier aufgetischt und ihr habt die alle gesehen. Und das ist natürlich bei der Frage schon mal sehr, sehr witzig.
Aber ich die späteren Scary Movies, glaube ich, gar nicht
mehr gesehen. Ich habe jeden Transformers-Film im Kino gesehen bisher. Ich weiß nicht, warum. Ist mir neulich bewusst.
Weil du sie insgeheim doch gut findest.
Warte mal, hör mal. Ich höre keinen Applaus. Naja, aber so viel dazu. Erstmal lag Luise für mich eigentlich ganz gut vorne, weil sie hatte wirklich eine gute Reihe, aber ihr wurde das ein bisschen zu Verhängnis, dass ja, der erste Film, das kam ja von Adam und Robert, dass der wirklich als ganz gut gilt und das hat dann so ein bisschen dieses lange Reihe so ein bisschen kaputt gemacht, weil du die Ausnahme drin hattest. Somit war ich zwischen Adam und Robert. Robert hatte als Hauptargument, sage ich mal, in den vielen Argumenten diese Message, auf die er sich so ein bisschen eingeschossen hatte am Ende. Und was Adam hatte, war als stärkstes Argument fand ich, dass Transformers keine wirkliche Geschichte erzählt. Er hat dann auch den Autorenstreik und so weiter angeführt.
Braucht einen Actionfilm auch
nicht. Allerdings muss ich sagen, was Adam hatte einen gewissen Vorteil, und zwar, dass Transformers weniger hart angegangen wurde. Ich habe wenige Argumente gehört, warum Transformers... Ja, du hast zwar gesagt, Robert, es ist eine gute Actionreihe, aber ich fand jetzt... Ich fand beides wirklich, sagen wir mal, ungefähr gleich gut, aber ich muss mich jetzt auf etwas konzentrieren und das war für mich ich fand den Aspekt, dass eine lange Reihe keine wirkliche Geschichte erzählt.
Aber braucht ein Actionfilm eine Geschichte?
Ja. Wenn wir darüber reden, was die längste Filmreihe ist, fand ich das aussagekräftiger als, weil es wurde auch von Luise gesagt, Twilight erzählt zumindest eine runde Geschichte, es ist abgeschlossen, man kann es mögen oder nicht. Das mit den Randgruppen wurde ein bisschen entkräftet von Adam und deshalb geht für mich die erste Runde an Adam. Juhu. Genau. Und Moment. Eine Fanfare natürlich. Genau, doch, wir machen direkt weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu einer Frage, die mal wieder, das dürfen ja meine Kandidaten gerne machen, wenn sie diese...
Verflucht seist du Einsender!
wenn sie diese Chance wahrnehmen möchten. Und die Frage wurde diesmal von Luise eingeschickt. Cool. Und die Frage lautet, welcher ist der beste Film mit Berlin-Bezug, jedoch ohne geschichtlichen Hintergrund? Also sagen wir mal, der kein Historienfilm ist. Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe meinen coolen Round-2-Jingle vergessen. Und deshalb darf Luise anfangen zu diskutieren nach dem Jingle.
Round 2. Fight!
Ja, ich habe mich für Victoria entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr die Story von Victoria kennt, sonst erzähle ich sie nochmal ganz schnell.
Mach's doch für die Zuschauer.
Also für die Zuschauer. Ja, na okay. Dann also Victoria.
Die Zuschauer vor den Bildröhren.
Hallo! Wir sind gerade auf die Starre.
Und gucken, wie diese Soundleiste immer
auf der PlayStation hat man immer so Psycho-Bilder gesehen.
Geiler, so ein Ausschlag. Okay, also Victoria, junge Spanierin, verlässt nach ihrem letzten doppelten Wodka einen Berliner Kellerclub und gerät an so ein bisschen zwielichtige Typen. Sonne plus seine Kumpels Boxer, Plinker und Fuß, ja, großartige Namen.
Fuß?
Ja. Und man erkennt gleich, das sind halt keine Jungs von Traurigkeit, große Klappe, geklaute Autos, Berliner Schnauze, harte Schale, weicher Kern. Und sie begleitet diese Konstellation eine Weile und dann gibt es eine entscheidende Wendung, die ich jetzt aber gar nicht verraten möchte, weil jeder sollte den Film auf jeden Fall gucken, denn es ist ein ganz besonderer Film. Zum einen ist er als One-Take gedreht und nicht so wie bei Birdman, er ist wirklich als One-Take gedreht und er ist größtenteils improvisiert, macht ihn aber noch nicht zu einem besonderen Berlin-Film. Das bekommt er nämlich, weil wir sehen, es ist eine warme Berliner Nacht und die könnten wir, also zumindest wir, wie wir jetzt hier am Tisch sitzen, zurzeit jeden Abend erleben, was man halt, da bekommt man halt eine gewisse Atmosphäre und die Jungs und Victoria bewegen sich halt durch Mitte und Kreuzberg. Was halt auch sehr schön eingefangen ist halt, und man hat halt dadurch, dass dieser ganze Film als One-Take gedreht ist, hat man halt eine absolut großartige Atmosphäre von Berlin. Man ist auf der Straße, man spürt quasi den Asphalt und man ist mittendrin. Und es gibt natürlich Techno-Clubs, drückende Bässe, Strobolichter, so wie man es halt aus Berlin kennt. Es ist ein bisschen klischeehaft, aber es ist einfach großartig gemacht. Und ja, es bildet halt so viele Attribute wieder, die Berlin hat. Es ist laut, dreckig und in einer Nacht kann alles passieren. Rauer Charme, reich und arm treffen aufeinander. Es ist total vielschichtig, das, was Berlin ist. Und man hat sehr, sehr interessante Figuren. Und darum ist Victoria der beste Berlin-Film oder halt Film mit Berlin-Bezug ohne geschichtlichen Hintergrund.
Robert.
Also ich habe mir so einen Klassiker rausgesucht, der mir sehr am Herzen liegt und es ist der Himmel über Berlin von Wim Wenders aus, ich glaube, der ist von 87. Kennt ihr den alle?
Erzähl mal für die Zuhörer.
Ich erzähle es ja. für die Zuschauer. Ja, es ist ein sehr, sehr, schon sehr surreal wirkender Film, finde ich, der von einem Engel handelt, der wird von Bruno Ganz gespielt, ist, finde ich, wirklich eine Paraderolle von ihm.
Hat er nicht auch einen anderen Typen mal in so einem Berlin-Bezug-Film gespielt?
Ja, hat er.
Ja,
hat
aber der historische Hintergrund.
Nein! Aber er hat den historischen Hintergrund und ich muss sagen, den Film, den du meinst, da fand ich ihn wirklich unfreiwillig komisch. Da gibt es ja auch genug YouTube-Videos, die das belegen. Das
und auf er jeden war, Fall. Glaube ich, auch kein Engel. Das kann man, glaube ich, auch
nicht. Na, ist sicherlich eine Sache der Perspektive für viele Leute.
Wow! Zurück zu Roberts Film.
Es ist nicht meine Perspektive. Okay, jedenfalls, wo haben wir beim richtigen Engel hier? Also Bruno Ganz spielt halt einen Engel, der so ein Dasein fristet, in der Ewigkeit sozusagen und der sich dann in eine Frau verliebt. Das hört sich jetzt furchtbar kitschig an, wird im Film aber zum Glück nicht so kitschig dargestellt und er ist halt bereit, seine Unsterblichkeit aufzugeben für diese Frau, für diese Liebe. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte, wo man sehr schnell in Fettnäpfchen treten kann, siehe Hollywood in vielen Filmen, wenn man es eben halt kitschig macht. Der Film stützt sich aber eher so auf so philosophische Fragen, was bedeutet eigentlich das Menschsein, was bedeutet eigentlich Ewigkeit, ist es überhaupt erstrebenswert, Ewigkeit zu haben, wenn man eben keine Liebe, keinen Bezug zu einem anderen Lebewesen hat und so, ne? Weil der Engel ja eher ein geistiges Wesen ist, deswegen hängen die ganzen Engel in dem Film auch in der Staatsbibliothek rum, was ich zum Beispiel eine ziemlich coole Idee fand. Ja, die bewegen sich durch die Stadt, man sieht sie aber meistens in der Staatsbibliothek, wie sie den Leuten, die dort lernen, und versuchen, was über Geschichte und Kultur zu erfahren, dort über die Schulter schauen und die auch unterstützen, ohne dass die Leute das merken. Das ist auch in dem Film die ganze Zeit ein Thema. Man hört die Gedanken von Menschen, man sieht immer so kleine Einzelschicksale, hört ihre Gedanken und man sieht immer, wie die Engel Einfluss auf die Leben der Menschen haben, ohne dass diese es merken. Indem sie zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es zum Beispiel eine Szene, das muss ich schon erzählen, die fand ich sehr cool, da sitzt einer in der U-Bahn und hat so Selbstmordgedanken und will mit einem Schluss machen und dann setzt sich dann der Engel neben ihn und legt ihn so den Arm um die Schulter. Und dann schöpft er wieder positive Gedanken und sagt, okay, das ist ja doch alles nicht so schlimm und so. Nur so, damit ihr eine Idee bekommt, worum es da eigentlich so geht. Weil diese Geschichte ist jetzt nicht so stringent erzählt. Man hat immer wieder ganz viele Szenen, die so aus dem Zusammenhang gerissen wirken, deswegen auch so surreal, wo plötzlich andere Charaktere gezeigt werden, die dann nicht mehr vorkommen und so weiter. Und es gibt aber viel Raum für eigene Gedanken und man kann sich in dieser Berlin-Atmosphäre sehr verlieren. Und der Film hat zwar keinen direkten geschichtlichen Bezug, aber er zeigt so dieses Lebensgefühl des von der Mauer eingeschlossenen schönen Berlins der 80er Jahre sehr greifbar und sehr gut, finde ich. Genau, und ich mache auch, die Machart ist halt auch toll, ne? Also wo Bruno Ganz noch ein Engel ist, da ist alles in schwarz-weiß, also alles so ein bisschen entrückt, und später, als er sich dann entscheidet, Mensch zu werden, wegen dieser Liebesgeschichte, ist dann alles in Farbe, weil er dann plötzlich ein lebendiger Mensch ist und plötzlich seine erste Currywurst ist, weil er als Engel überhaupt nicht wusste, wie Geschmack funktioniert, ne? Genau, das wär's von meiner Seite aus hier.
Adam.
Schwer. Gute Beispiele. ich musste bei dieser Frage wirklich sehr überlegen, weil es gibt da einige, die mir in den Kopf geschossen sind, aber viele, die ich davon lange nicht mehr gesehen habe, und deswegen habe ich mich entschieden für Lola Rent von Tom Tykwer. Hm. Der Film macht einiges richtig. Er erzählt Berlin als eigenen Charakter in dem ganzen Film. Das machen eure Filme wahrscheinlich auch. Aber hier ist es nochmal besonders mit gewissen Ortsteilen von Berlin, und ich denke an epische Shots, wo Lola zum Beispiel die Oberbaumbrücke entlangläuft und sowas. Wir haben ein sehr schönes Hauptdarstellergespann mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu. Franka Potente muss liegen gelassene, ich glaube es waren 100.000 D-Mark, durch die Stadt rennen und dafür sorgen, dass die zu einem Erpresser kommen, damit Moritz Bleibtreus Charakter nicht zu Tode kommt, und dann gibt es drei verschiedene 20-minütige Versionen dieser Geschichte, die alle verschiedene Abläufe haben, und ich finde den Film relativ beeindruckend, weil er auch international einen Einfluss auf die Popkultur gehabt hat. Zum Beispiel gibt es da eine Simpsons-Folge, oder in anderen Serien wird das wieder aufgenommen und dann persifliert, was glaube ich wenigen deutschen Filmen gelingt, und deswegen ist es ein Einstellungsmerkmal von dem Film. Der Soundtrack war damals ziemlich cool mit Thomas D. Da gab es eine Single, ich glaube, Komm zurück hieß die. Da hat Franka Potente sogar mitgesungen. Und ansonsten ist der Film auch ziemlich stylisch und so typisch 90er auch. Also ja. Luises Film Victoria ist jetzt so ein bisschen eine Zeitkapsel für unsere Zeit. Roberts Film ist dann wahrscheinlich durch seine Eigenheiten für die, wann ist der
80er.
80er. Und meiner ist jetzt ein 90er Film, deswegen passen alle drei Filme irgendwie ganz gut zusammen. Ja, und deswegen finde ich, ist Lola Rent ein ziemlich schnieker Film mit Berlin-Bezug. Keule?
Dufte.
Dann mal los, wa? Dann machbar.
Ja. Also du hast ja bei deinem Film gesagt, dass er hauptsächlich in der Staatsbibliothek spielt.
Nicht, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die da rum, dass die Engel dort
verweilen. Aber dass die da relativ viel schon ihre Zeit verbringen.
Genau.
Wenn du jetzt irgendjemanden auf der Straße fragen würdest, was bringst du mit Berlin in Verbindung, würde dir niemand die Staatsbibliothek nennen.
Dann kommt doch, wenn wir gebildet her
ist,
ne?
Und es geht ja um den...
Arroganzbonus.
Die wüssten doch alle nicht, was
also der Transformers-Zuschauer weiß es nicht, okay.
Und du hast ja auch gesagt, dass er sehr kitschig ist.
Nein, ich habe gesagt, die Prämisse könnte man kitschig machen, er ist aber nicht kitschig.
Ist er nicht.
Das stimmt, das hat er so gesagt.
Ja. Aber dieses ganze Surreale, was hat das noch mit Berlin so groß zu tun? Also du meinst, die laufen ja so durch Berlin, aber es ist alles so surreal und durcheinander und...
Naja, dadurch, dass es so surreal und durcheinander ist, siehst du halt mehr von der Stadt und du wirst nicht abgelenkt durch eine Geschichte. Das hört sich jetzt, weiß ich, ein bisschen doof an, aber wenn du zum Beispiel, wenn sich der Film sehr über eine klare Geschichte definiert, dann fokussierst du dich darauf. Und der Film ist halt sehr kunstvoll da. Hast du ihn gesehen?
Nein.
Okay, der ist halt wirklich extrem kunstvoll gedreht. Und dadurch, dass er halt, der wirkt vielleicht ein bisschen fragmentiert, aber das ist gleichzeitig auch die große Stärke, weil du hast wirklich das Gefühl, du erlebst ein Stück Zeitgeist. Ne? Ohne, dass du jetzt von der Geschichte zu sehr abgelenkt wirst. Die ist halt auch da und die ist auch vorhanden und man kann sich darauf seine eigene Interpretation bilden, aber der Film lebt nicht davon.
Aber könnte der Film nicht vielleicht auch in einer anderen Großstadt wie Hamburg spielen?
Ja, natürlich, dann wäre es ein Hamburg-Film.
Man hätte genau dasselbe.
Also nein, dann wäre es aber ein Hamburg-Film. Hier geht es ja wirklich um den Bezug zu Berlin. Und es ist eben kein geschichtlicher Bezug. Es ist wie ein Kunstprojekt. Okay, das ist, als würdest du dir jetzt ein Bildband über Berlin anschauen. Da hast du ja auch keine Geschichte. Du siehst aber die Gebäude, du siehst die Straßen. Und der Film thematisiert das auch, wie sich zum Beispiel seit dem Zweiten Weltkrieg verändert hat. Er zeigt den Potsdamer Platz. Da läuft zum Beispiel so ein Opa rum, der drüber nachdenkt, wie sich Geschichte verändert und wie sich Plätze und Gebäude verändern.
Aber das sind ist es dann nur Berlin? Sachen oder könnte es, wie Luise schon sagt, tatsächlich auch in München spielen oder sowas? Also ich meine, wie wichtig ist denn Berlin in deinem Film?
Na, ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, weil Berlin halt eben in dieser Übergangsphase war, ne? Also ich meine, es geht halt auch um dieses, es ist von der Mauer eingeschlossen. Berlin ist sozusagen abgeschirmt von der Außenwelt und das ist halt auch ein Bezug zu diesen Engeln, die ja auch abgeschnitten sind vom Lebensraum eigentlich als geistige Wesen. Da ist schon ein klarer Bezug da. Natürlich könntest du jetzt einen Film mit schönen Bildern auch in Hamburg oder Frankfurt oder sonst wo drehen, aber dieser spezielle Bezug des Abgegrenztseins und sich wieder Öffnens, den hast du wirklich nur in diesem Film. Ne, genauso wie die Mauer ein paar Jahre später gefallen ist, ist halt, hat sich halt auch der Engel dazu entschieden, beziehungsweise er hat die Möglichkeit bekommen, sich der Welt gegenüber zu öffnen. Das muss man schon mit diesem politischen Kontext auch sehen.
Okay.
Es ist ein bisschen schwierig, weil ich eure beiden Filme nicht gesehen habe. Ich weiß zumindest ein bisschen mehr über Luises Film Victoria. Deswegen Lola rennt, ne?
Also ich muss sagen, ich finde alle drei Beispiele sind super wichtige Berlin-Filme. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht so krass auf den rumhacken. Ich kann einfach nur sagen, ich finde, dass Lola rennt nicht gut gealtert ist. Weil du hast gesagt, okay, 90er-Jahre-Film, mir ist klar, meiner ist ein 80er-Jahre-Film. Aber das ist halt sein großer Vorteil, dass er so surreal ist. Das ist wie 2001 oder so ein Film. Du kannst ihn heute gucken, der wirkt zeitlos, obwohl er natürlich an eine bestimmte Zeit erinnert. Ich finde, Lola rennt von seinem ganzen Stil her, wenn ich den heute gucke, dann denke ich, okay, das ist ein typischer 90er-Jahre-Film. Ich kann mich darauf nicht so gut einlassen.
Vielleicht ist es gerade so, deswegen so authentisch, weil es eben so eine 90er Zeitkapsel ist. Also ich meine, die Rave-Zeit und so, die auch in dem Film porträtiert wird, Lolas rote Haare, knallrote Haare, sie ist halt auch eine Ikone geworden, auch international gesehen.
Aber es wirkt auch ein bisschen aufgesetzt. Und du hast zwar gesagt, der hat zwar diesen internationalen Erfolg gehabt, aber Himmel über Berlin wurde ja auch geremaked in Hollywood mit, ich glaube mit
ja, warum wurde der nicht importiert? Lola Rent wurde nämlich importiert.
Nicolas Cage und Mac Ryan.
Ja, der wurde nämlich dann aber auch viel...
Statt der Engel oder
ja,
was?
Ja, buh. Richtig, aber der war dann aber auch viel seichter. Sie haben sich eben nicht getraut, diese einzigartigen Merkmale in der Form zu übernehmen. Wahrscheinlich würde es der durchschnittliche Ami-Zuschauer halt nicht verstehen oder weiß ich, keine Ahnung, vielleicht wollten sie auch mehr Kohle machen, deswegen wurde der dann halt eben zu einem normalen Film.
Ja, siehst du, meiner wurde international importiert, hat dafür gesorgt, dass Tom Tykwer jetzt ein international bekannter Name ist, der dann auch bei Sense8 mit den Wachowskis zusammenarbeitet und auch jetzt Babylon Berlin als neue Serie macht.
Ja gut, aber wenn wir jetzt bei wirtschaftlichem Erfolg sind, dann wäre Transformers ja auch ein guter Film, ne?
Es geht ja nicht um den wirtschaftlichen Erfolg, es geht einfach nur darum, dass er weltweit sich ausgebreitet hat. Der hat jetzt auch nicht Millionen, also er hat schon Millionen gemacht, aber jetzt nicht irgendwie Milliarden oder so, sondern er hat einfach Anerkennung bekommen und er hat auch Deutschland, glaube ich, als Filmnation ein bisschen bekannter gemacht. Ich war, das kann ich jetzt nur anekdotisch erzählen, ist vielleicht jetzt nicht das stärkste Argument, aber ich war in den USA und hatte einen Kommilitonen und wir haben uns über deutsche Filme unterhalten und was man so kennt und der kannte Lola Rent als deutschen Film und das hast du halt auch nicht alle Tage lang, dass Amerikaner zum Beispiel dir einen deutschen Film nennen.
Aber ich glaube, da können wir alle drei Filme in diese Kategorie packen. Das Himmel über Berlin wirklich...
Himmel über Berlin nicht?
Na, auf jeden Fall halt auch eine, alleine durch das amerikanische Remake, wenn du so willst, aber auch so, frag jeden Filmkenner, jetzt nicht jeden Zuschauer, der sonst gerne ins Kino rennt, aber jeden Filmkenner, der kennt den Film, der weiß um seine Bedeutung. Es gibt ein Remake. Victoria war einer der wichtigsten deutschen Filme der letzten Jahre. Der wurde, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert.
Nee, wurde er nicht, weil er zu viel englischsprachigen
Teil Stimmt, so war hatte. Das genau. Aber er hat trotzdem diesen Impact gehabt und diese Wahrnehmung seitens der Filmkenner und das Gleiche gilt für Lola Rent. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht gegenseitig das madig zu machen. Dem Punkt.
Aber ich finde, bei Lola Rent ist irgendwie nur die Oberbaumbrücke als Berlin-Bezug hängen geblieben. Also da hat Langweilig, das ist so eine ganz kultige Szene, die kennt jeder. Wenn du die Oberbaumbrücke siehst, dann siehst du Leute, ach, guck mal da, Lola rennt. Aber sonst ist da nicht viel von Berlin übrig geblieben.
Bei Victoria muss ich sagen, so ich finde, das einzig wirklich Beeindruckende für mich, aus ganz objektiv jetzt, ist wirklich diese Kameraarbeit, was du auch gesagt hast, diese One-Shot-Geschichte. Alles andere hat bei mir leider nicht so funktioniert. Ich konnte keine Bindung zu diesen Charakteren aufbauen. Das hat nicht, ich weiß, das ist sehr subjektiv, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Die waren mir alle zu oberflächlich, die waren mir auch nicht sympathisch. Das war halt, sollen sie wahrscheinlich auch nicht sein.
Sollten auch nicht sympathisch sein, das war ja eher so ein...
Ist mir schon klar, aber dafür drückt es für mich aber am Ende dann wieder zu sehr auf die Tränendrüse. Wenn es alles so dramatisch wird, ich glaube, der stirbt ja auch am Ende der, ich weiß nicht mehr, wie der jetzt hieß.
Das war, glaube ich, der Twist, den Luise nicht erzählt.
Oh, shit. Aber Freddy Lau? Ich habe ja nicht gesagt, wer stirbt, okay? Okay, dann musst du einen Spoiler-Alarm reinsetzen, 5 Minuten vorher oder so.
Leute, falls ihr nicht gespoilert werden wollt.
Zu spät. Dann spul zurück oder was weiß ich. Machen Blitzdings aus Men in Black. Auf jeden Fall, ich fand, dafür war am Ende eben zu sehr auf die Tränendrüse, dafür, dass die Charaktere eben nicht sympathisch waren und keine Bindung aufbauen konnte, war mir das am Ende zu viel Gefühlsduselei. Aber das ist halt subjektiv.
Ja, aber das Mädel war ja auch irre sympathisch und ich fand halt auch besonders, wie sie miteinander gesprochen haben, dass sie halt wirklich in diesem englischen, gebrochenes Englisch, so ein bisschen Deutsch und da immer so geschwankt sind und das erlebst du ja tagtäglich auf der Straße und das ist halt so, das ist für mich halt auch Berlin.
Ja, aber das fand
das
ich dann...
Das ist Berlin!
Ich stimme dir so weit zu, was die erste Hälfte des Films betrifft, weil der macht so einen auf authentisch, dass sie sich dann aber auf diese nächtliche Reise mit diesen ganzen kriminellen Sachen einlässt, so naiv und dumm, da war sie mir auch nicht mehr sympathisch. Und dann fand ich es auch nicht mehr greifbar und authentisch. Also, das war für mich dann viel zu sehr Richtung, ja okay, das ist jetzt schon einfach nur ein Film und nicht eine authentische Geschichte, die jetzt Berlin so widerspiegeln soll, wie man es kennt.
Ja, ich glaube, ich bin auch hier schon wieder relativ klar bei einer Antwort. Also, ich fand, ihr habt alle wahnsinnig wirklich gute Beispiele, wie Adam auch gesagt hat, sehr gute Beispiele gewählt, die auch alle auf jeden Fall gute Filme sind. Deshalb muss ich, um das zu bewerten, so ein bisschen zurück auf die Frage schauen, was die Frage war. Und die Frage war, welcher ist der beste Film mit Berlin-Bezug? Und die Frage hat für mich am besten Luise beantwortet und vor allem in ihrem Eröffnungsplädoyer. Sie hat dargestellt, dass die Stadt nicht, also erstmal hat sie klar gemacht, ne, Mitte im Kreuzberg gedreht, aber dass man als Zuschauer das Gefühl hat, du spürst Berlin und du bist Teil dieser Stadt. Und das ist mir bei Adam und bei Robert, auch wenn ihr total ausdiskutiert habt, wie gute Filme das sind. Übrigens, zu Lola Rent kann ich noch sagen, der Input ging sogar so weit, Majora's Mask ist auch entstanden, weil er von Lola Rent inspiriert wurde.
Okay. Also, war Lola Rent der erste Film, der diese Idee hatte?
Also, nee, das nicht, aber ich glaube, Miyamoto oder wer es war, hat wirklich sich auf Lola Rent bezogen. Das nur nebenbei. Also deshalb, ihr hattet auf jeden Fall beide Filme, die einen internationalen total Anerkennung bekommen haben, die total gute Aspekte hatten. Aber die Frage war, welcher ist der beste Film mit Berlin-Bezug? Und ich, zum Beispiel hättest du dich... Ne? Du
an mir kommt es sogar im Titel vor.
Das hättest du vorher sagen müssen. Stattdessen hast du zum Beispiel
gesagt, kanntest den Titel,
Könnte auch in Hamburg spielen.
Genau, er könnte auch in Hamburg oder in München.
Aber dann würde es nicht so funktionieren, das habe ich
doch ja, aber gehört, dann hättest du vielleicht echt klar sagen müssen, nein, könnte er nicht. Ne? Und das andere war dann auch, dass ich gedacht habe, naja gut, wenn du musst natürlich auch sagen, die Frage war ja auch ohne historischen Bezug. Und da war das mit der Mauer für mich auch klar zuzuordnen, muss ich auch
noch dazu sagen.
Deshalb geht der zweite Punkt für mich diesmal an Luise.
Mich hat es ein bisschen gewundert, dass keiner Oh Boy genommen hat.
Ich habe dazu noch eine Frage.
Ja.
Ich hatte überlegt, Christiane F., aber da wäre Geschichtsbezug gewesen, oder? Oder nicht?
Könnte man diskutieren, ne? Man hätte ja zum Beispiel so diskutieren können, sag ich jetzt mal so, dass das Thema bis heute eine Aktualität hat. Also so.
Und eine
die
andere
Frage
Wahl.
Ist ja, ich meine, ihr könnt die Frage diskutieren, wie ihr wollt. Ne?
Ja. Eine andere Wahl, beziehungsweise eine andere Sache, die ich im Kopf hatte, aber das habe ich leider viel zu lange nicht mehr gesehen, aber finde ich ziemlich gut, Der kleine Punker. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, aber das war so ein Animationsfilm. Den habe ich früher als Kind auch immer sehr gerne geschaut.
Von wann ist es? Ist der aus den 80ern? Ja, so dunkel habe ich
das. Ich habe noch an Herrn Lehmann gedacht.
Stimmt.
Also das ist natürlich, also das wäre eine tolle Wahl. Aber der historische Bezug ist auch nicht auszuklammern. Ich hatte zum Beispiel noch, aber da könnte man auch drüber diskutieren, dieses Musical Na Linie 1 hatte ich zum Beispiel noch.
Gibt's aber einen Film zu?
Da gibt's einen Film zu, okay.
Ja, das war mir natürlich mit dem geschichtlichen Bezug dann schwierig, ne, weil ich letztendlich die besten Argumente dann geschichtlich hatte und dann torpediere ich mich dann selbst so, ne?
Aber nun denn, es ist ja alles noch nicht hier entschieden und wir kommen jetzt zur Runde 3.
Round 3.
Fight. In Runde 3 lasse ich schon mal die Losdose klappern, denn wir spielen mal wieder Heiß oder Scheiß. Wer es noch nicht kennt, das ist das zweite Mal, dass wir das spielen. Ich war neulich mit euch dreien im Kino und wir haben einen Sommerblockbuster geguckt. Und zwar Baywatch.
Flopwaster eher, wenn du dir mal die Boxoffice-Zahlen anschaust.
Ja, sag das noch nicht, du hast weil ich heiß.
So, genau. Ja, der startet übrigens am heutigen Aufnahmetag, also am 1. Juni. Ich muss mal gucken, ob die Folge heute noch rausgeht oder morgen, aber diese Woche auf jeden Fall. Mit Dwayne The Rock Johnson als in der Hauptrolle. Ein Remake der gleichnamigen Serie. Und wir spielen jetzt Heiß oder Scheiß. Wer das noch nicht kennt, meine Kandidaten haben diesmal keine Antworten direkt vorbereitet, sondern jetzt wird gelost. Es gibt drei Lose. Wer Heiß bekommt, wird gleich diskutieren müssen, warum das der beste Film überhaupt ist. Wer Scheiß bekommt, genau das Gegenteil. Und wer Neutral bekommt, der setzt vorab auf einen der anderen beiden, wer wohl gewinnen würde. Das wird auf einem Los festgehalten. Das Los werde ich in einem Tresor versiegeln und erst nachdem ich meine Wahl getroffen habe, rausgeholt. Sollte derjenige recht gehabt haben, kriegt er auch einen Punkt. Ansonsten ist er in dieser Runde sehr still und guckt eigentlich nur zu. Naja.
Mehr Regeln.
Ich würde sagen, wir verschicken jetzt mal die Lose.
Fängt er da nicht an, weil er... Ich müsste eigentlich anfangen.
Robert darf als erstes ziehen.
Okay.
Danke, Fairplay, Adam.
Ist ja eh Glückssache, was man jetzt hier zieht. So.
Und Luise.
Dios mio.
Sagt einfach ins Mikro, was ihr habt.
Heiß.
Robert hat heiß.
Juhu, genau das, was ich wollte.
Was hast du?
Fuck.
Neutral?
Ja.
Scheiß.
Das heißt, Luise hat...
Aber ihr könnt gerne bei serienjunkies.de eine Kritik zum Film nachlesen.
Ich verrate noch nicht, wie sie während ausgefallen ist. Während die anderen beiden sich vorbereiten, darfst du auf deinem...
Also was hat Robert?
Robert,
ich hab heiß.
Hat heiß, Luise hat scheiß. Du darfst es so heimlich wie möglich bitte notieren und mir das Los zusammengefaltet zurückgeben, während die anderen beiden sich schon mal vorbereiten können. Okay, aber los, wird versiegelt,
oh mein
und
Gott,
weggepackt. Robert, du darfst anfangen. Warum?
Kann ich selbst hier gar nicht ernst
warum ist Baywatch heiß, heiß, heiß?
Nein, also ich meine, so schlecht fand ich ihn jetzt dann auch nicht, also als wir ihn zusammen geguckt haben. Ja, also auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, dass unsere ganze Reihe ab und zu auch mal gelacht hat. Und dann hat er als Komödie auch schon einiges richtig gemacht. Ich fand, der Film war eine tolle Hommage, die sich eben selbst nicht zu ernst nimmt und an den richtigen Stellen sich über das Original lustig macht. Zugegebenermaßen sicherlich manchmal hier auch ein bisschen zu oft, aber hier geht es ja, ob der Film halt scheiße oder heiß ist. Und ich finde, für das, was er ist, ist er eher heiß als scheiß. Heiß bedeutet ja nicht, dass wir es mit einem wirklich guten Film zu tun haben, aber er macht Spaß und er ist für mich der perfekte Sommerblockbuster gewesen. Als in Form einer dummen Komödie, die eine 80er-Jahre-Serie zitiert, die ja auch schon dumm war. Und deswegen kann ich jetzt von so einem Film auch nicht erwarten, dass der jetzt hier plötzlich intelligentes Kino bietet. Und ich finde auch, dass dieser Unter-der-Gürtellinie-Humor, der auch oft in den Reviews angeprangert wird, ich finde... Okay, das wusste ich nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich finde aber, das passt perfekt zur Ausrichtung des Films und kann einen eigentlich nur stören, wenn man eine zu große Portion Political Correctness gefrühstückt hat, ohne jetzt auf dich angreifen zu wollen. Ich fand den Cast super sympathisch. Ich meine, Dwayne Johnson spielt halt Dwayne Johnson, wie in jedem Film. Aber es passt. Er ist halt sympathisch, er ist charismatisch, er muss für die Rolle auch kein guter Schauspieler sein. Ich fand sogar den Konflikt zwischen Johnson und Johnsons Charakter und Zac Efrons Charakter trotz der Albernheit halt irgendwie nachvollziehbar und der hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Teilweise hat es mich auch an irgendwelche Buddy-Movies aus den 80ern erinnert, wo so ein ungleiches Pärchen irgendwie zusammenkommt und gemeinsam an einer Aufgabe arbeitet, die es dann am Ende natürlich löst. Wir wollen ja ein Happy End haben, bei so einem Film zumindest. Ich fand die paar Action-Szenen, die drin waren, die waren wirklich kompetent und gut gefilmt. Da hatte ich eigentlich nichts zu meckern. Es gab eine gute Dynamik zwischen den Darstellern. Ja, und es gab dann auch, als abgerundet durch diese witzigen Cameo-Auftritte von David Hasselhoff, okay, Pamela Anderson war eher wirklich kurz, aber mit Hasselhoff hat es für mich echt funktioniert. Man muss sich halt wirklich vor Augen halten, es ist ein Sommerblockbuster, vorrangig für Leute, die das Original kennen, und da hat er super gut funktioniert. Ich wüsste es nicht, wie man es besser machen sollte. Außer man lässt es weg und macht gar keinen Baywatch-Remake, ne?
Starker Einstieg, Luise.
Wie man es besser machen könnte, da könnte man einiges besser machen. Ich glaube, man hat sich so 21 Jump Street so ein bisschen als Vorbild genommen, mhm, und hat sich den Film wahrscheinlich angeguckt und hat sich dann gedacht, ja, wir machen das genauso, und sie haben absolut das Gegenteil gemacht. Der Film war absolut unlustig, er war extrem sexistisch. Also wenn ich allein an diese Szenen denke, wo Zac Efron dem Mädel die ganze Zeit einfach nur auf die Brüste klotzt und dann so, ja, warum machst du das? Ich kann einfach nicht wegsehen. Das ist alles extrem sexistisch und hat mit der Ursprungsserie, die wollten sie ja irgendwie eine Hommage machen, ist aber überhaupt nicht gelungen. Ich fand auch die Cameo-Auftritte, die du genannt hattest, komplett unmotiviert und unlustig. Man hat auch diese Fehde zwischen Pam Anderson und David Hasselhoff halt auch gespürt. Es gab halt einfach keine gemeinsame Szene. Warum nicht? Warum schafft man das nicht, wenn es ein so toller Sommerblockbuster ist? Und du hast ja auch gesagt, es ist ein Sommerblockbuster mit ein paar Action-Szenen, aber sollte ein Sommerblockbuster, wir reden ja vielleicht später nochmal drüber, nicht aus sehr vielen Action-Szenen und sehr viel komödiantischen Elementen sein. Und wenn ich allein an diesen Film denke, dieser klassische Nerd, den es da gab, er bekommt natürlich, Spoiler, das heiße Babe, ist natürlich irrerealistisch, und die zweite Hälfte besitzt einfach komplett keine Handlung mehr. Und die Bösewichte, die es da gibt, die sie da irgendwie einführen wollen, die sind nicht ernst zu nehmen. Und wir waren ja gerade auch noch mal bei den beim Humor. Es sind nur flache Witze, die komplett ausgereizt werden. Ich weiß nicht, wie lange sie diese Szene mit dieser Sonnenliege und dieser Dusche genommen haben. Und du meintest ja auch, dass bei uns in der Reihe sehr viel gelacht wurde. Aber ich glaube, das war eher so Facepalm. Und der eine oder andere hat ein Bier dabei und hat es dann damit dann irgendwie ertrunken.
Ja, ist doch super. Ist doch super für so einen Film. Bier, Freunde, und man lacht ein bisschen. Und ich finde auch diese sexistischen Elemente, mein Gott, ich meine, ich weiß ja vorher, in was für einen dämlichen Film ich reingehe. Wäre das jetzt ein Drama, würde ich mich drüber aufregen. Bei so einem Film denke ich nicht.
Ich gehe auch in einen Sommerblockbuster, und da möchte ich auch nicht unendliche Plotholes haben, weil ich habe das auch nicht ganz mit diesem Finanzinvestor, der plötzlich auf der Yacht war und auf irgendeinen Drogenschmuggel und Kriminalhandlung. Und zum allen Überfluss wirkt das auch noch komplett kompliziert und irgendwie, was gab's noch, Immobilienspekulation und die Cops wurden betrogen. Ja,
das war doch bloß ein Aufhänger für die dummen Szenen.
Ich glaube, das Publikum, an das du dich errichtest, ist ja dann eher das proletische Bierpublikum. Ja, genau. Und ich glaube, wenn wir intellektuellen Menschen schon den Plot nicht verstehen, wie sollen das denn die erst verstehen?
Aber
es
ist ein Sommerblockbuster für intellektuelle Menschen und du hast ja auch gerade gesagt, der hat zu wenig Action für
das stimmt, das reicht ja beide so, ne?
Merk hier Anti, Henning.
So, jetzt lass mich Monokel den Film
an. Aber es gibt halt auch überhaupt keine Überraschung, wenn ich am Anfang an diese Rekrutierszene denke, wo dann, von diesen 20 Anwärtern, wer wird es wohl? Wir haben Zac Efron, wir haben den Nerd und wir haben das heiße Babe.
Summer,
ja.
Ja, aber bei so einem Film
sie ist halt so unrichtig.
Aber brauche ich bei so einem Film halt irgendwelche krassen, wie nennt sich das, irgendwie Story-Elemente, die mich jetzt krass überraschen. Ich gehe da rein, um Spaß zu haben. Und dann kann es von mir aus auch bei so einem Film dumm und sexistisch sein. Aber das ist jetzt auch sehr subjektiv. Der eine kann halt drüber lachen, der andere nicht. Ich finde es jetzt halt schwierig, wenn du zum Beispiel sagst, ein Sommerblockbuster braucht mehr Action-Szenen. Warum?
Naja, nennen wir mal 5 Sommerblockbuster und das sind aller Wahrscheinlichkeit alles große Actionfilme, wo halt auch viele Actionsequenzen sind und du sagst, dein Film hat jetzt keine Actionsequenzen, das heißt, er punktet also mit der Story. Die Story ist schlecht.
Er punktet mit einer sympathischen Mischung aus einem tollen Cast, ein paar Actionsequenzen, die funktionieren und ganz viel Humor. Ich sehe jetzt nicht, warum das jetzt gegen einen Sommerblockbuster
aber
spricht.
Aber ist dein Cast so toll? Du hast The Rock, du hast Zac Efron, der aber auch alle sehr unmotiviert und unlustig spielt. Du hast irgendwelche Mädels, an die sich niemand mehr erinnert. Warum? Weil sie einfach nur sexy aussehen müssen, was total...
Es ist Baywatch, es ist ein Strandfilm, natürlich müssen
ja,
sie sexy aussehen.
Ja, aber man hätte
aussehen.
Ja mit 21 Jump Street hat man ja die perfekte Vorlage.
Ich finde aber, es ist schwierig, wenn du auch sagst, dass der ist sexistisch und auf der anderen Seite sagst, okay, der Nerd kommt mit einer hübschen Blondine zusammen, das ist ja voll unrealistisch, das finde ich sexistisch.
Ja, aber der Nerd, der ist halt auch so furchtbar nerdig geschrieben. Ist er das denn überhaupt? Also es ist halt, der ganze Film ist schlecht geschrieben, die Charaktere sind schlecht geschrieben. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und dann gibt's halt noch diese merkwürdige Traumsequenz. Du meinst, das mit Hasselhoff hat so gut funktioniert. Also, da gab's diese Traumsequenz, das war einfach nur an Schwachsinn nicht zu überbieten.
Ich find's auch schwierig, diese Cameo-Auftritte jetzt so stark in die Kritik zu nehmen. Ich meine, man weiß jetzt den Grund nicht, warum Pamela Anderson da jetzt nur eine Szene drin hatte. Ich finde, ein Cameo-Auftritt definiert sich durch den Cameo-Auftritt. Wenn man ein bisschen mehr draus machen kann, ist es okay. Wenn sie auftaucht, ist es ja nur ein kurzer Bezug zu früher, reicht es für mich völlig aus, um den Link dem Zuschauer zu geben. Okay, das ist Baywatch, das ist jetzt ein witziger kleiner Auftritt.
Ja, aber sie ist so aufgetreten, dass man es auch nicht gebraucht hätte.
Und ich
finde
auch, im Großteil der Kritikpunkte, die du hier nennst, die kannst du bei so vielen Filmen, die erfolgreich sind und die witzig sind und die als Komödie gut funktionieren, damit könntest du so ziemlich jede Sommerkomödie, die ein paar Action-Szenen hat, auseinandernehmen. Hat denn 21 Jump Street so viele Action-Szenen? Ist auch ein Sommerblockbuster.
Natürlich hat er die.
Naja, er hat ein paar, die wirklich super sind, aber das ist doch kein Action-Film.
Ja, wir müssen ja auch nicht über 21 Jump Street reden. Du sagst ja auch, du hast so ein Buddy-Movie wie 21 Jump Street, aber ich finde die Chemie zwischen den beiden, zwischen Ephraim und The Rock funktioniert überhaupt nicht. Da ist nichts da und ich finde es auch total ausgereizt, wie er ihm da andauernd diese Spitznamen gibt. Das ist vielleicht bei den ersten 2 Mal, da lacht man vielleicht noch ein bisschen und dann ist es auch egal. Es ist so unnötig.
Aber wir hatten hier, ich meine, der Vergleich zu anderen Filmen muss ja erlaubt sein, ne? Und wir hatten vorhin sogar auch Scary Movie und sowas. Ich meine, dass solche Sachen redundant sind und sich wiederholen, das hat doch fast jede Komödie. Das ist dieser Wiedererkennungswert. Man weiß, wie die Dynamik zwischen beiden funktioniert und dann wird's immer wieder. Der eine findet's beim 5. Mal noch witzig, der andere schon nach dem 1. Mal nicht. Ich muss auch nicht immer lauthals lachen. Mir war das halt sympathisch. Ich habe mich wohlgefühlt die 1,5 Stunden und bin relativ zufrieden rausgegangen im Wissen, ich habe einen dummen, aber sehr sympathischen, witzigen Film gesehen, der als Hommage an die 80er gedacht ist. Und da hat er für mich super funktioniert.
Aber war das eine Hommage an die 80er? Ich fand nicht. Also ich fand, das hatte mit dem eigentlichen Baywatch bis auf die rote Kleidung und ein bisschen Slow-Mo-Aufnahmen nicht wirklich viel zu tun. Das war halt, die wollten viel zu viel. Sie wollten halt diese Kriminalhandlung haben. Sie wollten
die
so
Baywatch
so viel,
auch hatte.
So, ne? So, Baywatch Nights?
Nee, ich meine, die Baywatch, die Serie hatte ja auch so eine Themen. Also
ja,
das ist
aber,
jetzt nicht
aber
so,
aber was ich noch sagen wollte,
ist.
Also was ich auch ganz, ganz furchtbar fand, war diese Szene im Leichenschauhaus.
Ja, die fand ich super.
Mit diesem Penis und die Fotos und das war auch so ausgereizt, wie halt schon diese Szene davor. Wir haben jetzt, und die Szene davor in der Dusche, als auch das mit der Liege, wir haben so viele Peniswitze in diesem Film, es ist unerträglich.
Ja, aber ich meine, der Film, man weiß doch, was einen erwartet. Wenn ich mich jetzt wie so ein Cognac-Glas schwenkender Filmkritiker hinsetze, kann ich die ganzen Sachen natürlich alle kritisieren, so, ne? Aber wenn ich einfach nur dummen Spaß haben will, und ich finde, da ist er zum Beispiel viel besser als jetzt Transformers, den wir vorhin hatten, der wirklich auch schlecht gefilmt ist. Ich finde, er ist sehr kompetent gemacht. Ja, also ich fand jetzt die Action-Szene an sich, nicht, die funktionieren ja, die sind auch nicht schlecht gefilmt, was so Kamera,
Farbwahl
und so betrifft. Moment, da wurde uns aber auch in der Pressevorführung gesagt, dass das noch nicht fertig sei.
Einige, ja? Aber alles?
Na gut, wir wussten jetzt nicht, welche nicht fertig. Das ist ein bisschen unfair dem Film gegenüber, finde ich.
Ja, ne? Das kann man schlecht werten. Das
genau, also das finde ich wirklich unfair. Aber was man werten kann, ist durchaus die Dynamik, der Soundtrack und sowas. Und ich finde, das hat für mich gut funktioniert. Ich will jetzt hier gar nicht übertreiben und den jetzt zum besten Film aller Zeiten machen, von wegen heiß. Aber ich finde, der ist viel besser, als er gemacht wird.
Aber ich finde halt, niemand, der diesen Film sehen sollte, sollte mit diesem sexistischen Bild aufwachsen, was man über Männer und Frauen haben sollte.
Also, das ja, aber ist geht jemand, der so ein Bild hat, weißt du, der das ist ein bisschen kritischer.
Ja, aber wir haben ja den Film auch gesehen.
Ja, aber ja, weil wir in der Pressevorführung waren und wir wussten, dass wir über den reden. Aber geht jemand, der so extrem kritisch mit diesen Themen umgeht, in einem Film, wo The Rock mit freiem Oberkörper so einen Rettungsschwimmer schwimmt und mit so einer Klischee-Blondine und einem Klischee-Nerd, da weiß ich doch, was mich erwartet.
Also ich würde es mal so machen. Ich finde, die ist relativ ausgewogen, die Diskussion. Alles, was der eine argumentiert, weiß der andere auszuhebeln. Da sah er nicht viel. Ich glaube, ich würde das gerne so machen. Jeder von euch soll mal ein kurzes Plädoyer halten. Stellt euch vor, da steht vor euch ein potenzieller Kinozuschauer und er überlegt, kauft er das Ticket oder kauft er das Ticket nicht. Und Robert darf anfangen, warum er das Ticket kauft.
Ich habe doch schon angefangen.
Warum er das Ticket nicht kauft.
Moment, ich soll das Ticket kaufen. Ich dachte, ich soll's verkaufen. Sollst
den Kinozuschauer jetzt das Ticket andrehen?
Also wenn jetzt ein Kinozuschauer kommt und der, ich meine, wir sitzen jetzt hier nicht in einem York-Kino, das ist ja wohl klar, da läuft Baywatch gar nicht, ja. Wir sitzen jetzt wahrscheinlich in so einem UCI in Berlin-Neukölln oder so, ja. Und da kommt dann so ein Typ an und will einfach nur ein bisschen Spaß haben, 2 Stunden lang. Da würde ich ihm sagen, hey, du siehst hier eine ganze Menge Filme, du siehst hier einen mäßigen Alien-Film, der gerade läuft. Du siehst hier, was läuft noch gerade, was jetzt irgendwie in so einem Kino laufen würde, ich habe keine Ahnung. Pirates of the Caribbean, der wirklich unterirdisch sein soll, wurde mir von kompetenten Leuten, die hier zugegen sind, schon gesagt. So, dann sage ich, hey, guck dir mal an, Max of the Rock, den mag eigentlich fast jeder, der in dieses Kino geht und so, okay, das ist ja schon mal 50% des Films, The Rock, ja. So ein sympathischer Darsteller, der seinen Job so macht wie immer, wie in jedem Film, aber er macht ihn immer kompetent und gut. Aber würde ich sagen, ansonsten, wir haben gerade Sommer, es ist warm, genau das bietet dir auch der Film, der bietet dir eine sympathische Handlung mit sympathischen Charakteren und nichts, worüber du jetzt schlaflose Nächte haben wirst, willst du wahrscheinlich auch gar nicht haben nach dem Filmbesuch. Du wirst Spaß haben, du wirst Sexismus haben, wahrscheinlich ist das genau die Person für so einen Film, in Verbindung mit Humor wohlgemerkt, ne, also nicht ernsten Sexismus. Und dann kannst du rausgehen und hast einfach einen schönen Abend gehabt. Oberflächlich, aber es hat funktioniert.
Luise.
Ich würde der Person sagen, du hast jetzt hier 20 Euro, nimm dir doch deinen Freund, deine Freundin und verlasse dieses Kino bitte sofort. Geh ins Freibad, da hast du viel mehr Spaß. Da siehst du sogar noch echte Rettungsschwimmer und du hast Wasser, du hast Spaß. Du kannst dir noch eine Portion Pommes kaufen, noch eine Cola. Und dann, habt ihr einen richtig tollen Tag und versaut es nicht mit diesem Film und das Geld ist richtig investiert.
Aber du gehst ja gar nicht auf ihn ein, was er will.
Ja, ich glaube, ich muss die Klingel jetzt läuten. Oh, das fand ich jetzt schwer. Also,
ich hatte bei Heiß noch die Motivation, selbst Bademeister zu werden.
Ich hatte bei Scheiß exakt das, was du hattest. Also das ist so geil, wirklich exakt die gleichen Kritikpunkte.
Ja, ich fand das
mir ist es noch nie so schwer gefallen, hier zu kämpfen, muss ich sagen.
Ja, also es war sehr, sehr, sehr schwer. In der Diskussion selber hat Robert es aber gut gespielt, dass er sich die ganze Zeit gesagt hat, er hat einfach die Erwartung runtergesetzt. Ja, er hat gesagt, also was ist dieser Film, was will dieser Film und für das, was er will und was man daran erwarten sollte, macht er das. So. Ja, das kann man kritisieren, aber so gesehen macht er nichts Falsches, so gesehen. Luise hatte natürlich die gesamte Kritik und auch die Kritiker, die es schon gab, hinter sich und konnte natürlich alles das, was man vielleicht nicht sehen möchte, dann kritisieren. Und das finde ich sehr schwierig. Das ist wirklich eine Grundsatzdiskussion, ja. Wer geht in das Kino? Und deshalb wollte ich diese Frage mit dieser Kinokarte einfach als Punkt haben. Und das fand ich auch nicht viel leichter.
Auch nicht gelöst.
Nee, ich finde es super schwierig.
Ich muss, glaube ich, sagen, wenn ich jetzt wirklich nur darauf schaue, wie ihr sozusagen das Kinoticket verkauft hättet oder nicht verkauft hättet, ja, hat mir Robert mehr Argumente am Film basierend geliefert. Robert hat gesagt, warum der Film zumindest, wenn er das Ticket kauft, es sind 2 Stunden Spaß, es ist The Rock und The Rock macht seinen Job gut und du möchtest hier wahrscheinlich Sommerkino haben. Das mit dem Sexismus hast du auch
ja, das habe ich jetzt natürlich mit Absicht gemacht.
So gesehen.
Ich wollte meiner Person gar nichts über diesen Film erzählen.
Luisa hat nur gesagt, geh ins Schwimmbad. Und das fand ich ein bisschen...
Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein paar Jahre im Kino gearbeitet, im Ticketverkauf, und ich weiß ungefähr, was für ein Publikum da kommt, und ich weiß auch ganz genau, wem ich eine Karte für diesen Film verkaufen könnte.
Genau, aber deshalb geht erstmal der Punkt für mich an Robert. Wir gucken nach... Auf wen Adam sich eingeschossen hat.
Ob ein Wort davor, kriegt. Schiebung.
Das Wort Schiebung bedeutet, Adam hat auf Luise gesetzt. Ah, das tut mir leid. Ja. Aber damit haben wir einen Punktestand von 1:1:1. Und was kann es Schöneres geben als das nach den Regeln des Fairplays?
Boah, das ist aber echt anstrengend, diesen Scheiß zu verteidigen.
Ja, Respekt auch dafür, dass du so viel Bullshit geredet hast.
Ich fühle mich so richtig schmutzig gerade.
Ja, aber das heißt vielleicht auch einfacher.
Ja, also Robert wird sich auf jeden Fall nach der Folge erstmal heiß abduschen.
Ja.
Aber wir sind ja mit der Frage schon in eine Filmdiskussion gekommen, die folgende Runde anstoßen wird. Und deshalb geht es jetzt weiter mit Runde 4.
Round 4.
Denn ihr habt gerade, als ihr euch um Baywatch um Kopf und Kragen diskutiert habt, eine Nebendiskussion angefangen, und wahrscheinlich, weil ihr euch auf die schon so ein bisschen vorbereitet habt. Denn wenn wir nämlich schon bei Sommer-Blockbustern wie Baywatch sind, ist mal meine Frage, welcher ist denn der beste Sommer-Blockbuster aller Zeiten? Und Adam fängt an.
Du sagst jetzt wieder Catchphrases und so, aber es ist halt auch wirklich das Timing. Das ist da, genau bei dieser Frage hätte ich nicht gerne als Erster gemacht. Aber ich mach mal
Wann
einfach.
Wolltest du eigentlich schon mal anfangen?
Weiß ich nicht. Als Dritter hast du es, glaube ich, so einfach, wenn du eine richtig gute Idee hast. Aber zum Beispiel, ich erinnere mich an die schöne Expendables-Frage. Da war ich, glaube ich, Dritter, und dann war das zu meinem Vorteil.
Die war auch super von dir.
Nichtsdestotrotz ist mein Film trotzdem ein Kracher. Ich habe mir nämlich ausgesucht Spider-Man 2. Das ist für mich der quintessentielle Superheldenfilm. Viele Leute sagen ja, Spider-Man war schon ziemlich geil, aber da gab es den guten Willem Dafoe, der unter der Power Rangers-Maske gefangen war, und Spider-Man 2 konnte jetzt auf allem aufbauen, was Sam Raimi im ersten Teil eingeleitet hat, nämlich dieses Oldschool-Superhelden-Flair. Wir haben ja immer so diese 60er-Jahre Art Deco und Gestaltung des Films da in dem Film. Alles ist ein bisschen altmodisch, alles ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Tobey Maguire ist so ein bisschen der Junge von nebenan, so wie es eben in den Comics aus den 1960er-Jahren durch Stan Lee und John Romita und Steve Ditko etabliert worden ist. Und wir haben einen der allerbesten Schurken, den es im Superhelden-Blockbuster-Kino gibt. Da kann sich die Marvel Studios eigentlich sogar noch was abschneiden, denn Alfred Molina als Dr. Octopus hat nicht nur eine schöne Motivation und eine schöne Wandlung, sondern er verkörpert den Schurken auch passend zu diesem ganzen Setting, dieser Oldschool-Heit, mit einem gewissen Charme, der einfach kaum zu replizieren ist. Auch nicht vom Nachfolger, der ja dann wieder sich ein bisschen übernommen hatte mit den Schurken, mit Venom und Venom und Sandman, genau.
Und Green Goblin.
Green Goblin 2. Dazu kommt, dass der Film einfach super viel Charme hat. Also es gibt diese New Yorker Zugszene, diesen Kampf auf dem Hochhaus mit dem Banküberfall, wo auch Doc Ock und Aunt May involviert worden sind. Die Sprüche sind ein bisschen cooler. Tobey Maguire wäre sogar fast nicht Spider-Man geworden, weil sein Rücken kaputt war, was auch in der Szene direkt aufgenommen wird. Und dann sagt er, I'm back. Dann fällt er runter, my back. Er sollte ja sogar durch den guten Gyllenhaal ersetzt werden, weil es kurzfristig ein bisschen kritisch um ihn herum aussah. Und ich schaue mir Spider-Man 2 immer wieder gerne an, weil es mich einfach glücklich macht, in meine Kindheit auch ein bisschen zurückversetzt, beziehungsweise in meine Teenagerzeit. Und damals waren die Superheldenfilme vielleicht sogar noch ein bisschen unkomplizierter. Und wenn Christian jetzt hier wäre, würde der wahrscheinlich Superman oder sowas als Ding nennen. Aber für mich ist Spider-Man 2 so ein bisschen mein Christopher Reeve-Superman-Wohlfühlpaket. Deswegen ist das mein Favorite-Blockbuster.
Luise.
Mein Favorite-Blockbuster ist Man in Black. Wir haben mit Man in Black halt einen Science-Fiction-Spaß für groß und klein. Also Kinder als auch Erwachsene haben in diesem Film Spaß. Er bietet eine kurzweilige Unterhaltung, und das zeichnet für mich halt auch einen Blockbuster aus. Wir haben gute Effekte für die Zeit, in der er entstanden ist, einen spritzigen Humor, rasante Action sowie zwei ausgezeichnet aufgelegte Hauptdarsteller und faszinierende Ideen in diesem Film. Also es war alles ganz neu, ganz groß, ganz toll, diese Aliens zu sehen. Wir haben halt in der Hauptrolle Will Smith als einen aufstrebenden Star. Er war halt noch komplett Also wer halt Prinz von Bel-Air gesehen hat und ich glaube Independence Day war davor, aber ja, dann war halt wirklich, dann kam Will Smith. Dann haben wir aber halt auch, ich sag mal so, auch für die Väter im Kino, so den Altmeister Tommy Lee Jones als Identifikationsfigur. Und ja, es ist einfach Popkultur. Ich glaube, Robert hatte ganz am Anfang schon was mit Geblitzdings gesagt und das war ein Zitat aus Men in Black. Ja. Und das ist halt, weil das immer noch überall verankert ist. Und natürlich halt auch das Outfit, die Sonnenbrillen, die Anzüge, das ist einfach Popkultur geworden. Und wenn ein Blockbuster das schafft, dann muss es der beste Blockbuster sein. Und was auch noch zu sagen ist, mein Film hatte ein Budget von 90 Millionen und hat dann 250 Millionen allein in den USA eingespielt. Ich weiß nicht, wie das mit euren Filmen aussieht. Mehr.
Okay, das habe
kannst
ich
du das belegen?
150
weil im Blockbuster ist ja auch
Millionen.
Ein bisschen was halt mit den Zahlen. Also sonst würde man ja jeden Film irgendwie als Blockbuster bezeichnen. Und ja, also für mich ist das die absolute Definition von Blockbuster halt auch der 90er Jahre.
Robert. Also ich muss sagen, das mit den Zahlen habe ich bei mir jetzt gar nicht so recherchiert. Aber ich, wenn ihr den Film hört, dann wisst ihr, dass er sehr erfolgreich war.
Ich kenne den Film.
Okay, okay. Naja, klar, also ich wusste nicht, dass du jetzt weißt, was ich jetzt für eine Antwort habe. Aber okay, also ich habe Jurassic Park ist für mich der beste Sommerblockbuster aller Zeiten. Es gibt so viele Gründe dafür. Erstmal, er spricht alle Altersgruppen an. Weil du zum Beispiel auch gerade gesagt hast, Identifikationsfigur Tommy Lee Jones, da stimme ich dir völlig zu, aber ich finde bei Jurassic Park, der hat den Vorteil, dass er wirklich für alle eine Identifikationsfigur hat. Ja? Der hat Richard Attenborough als den Älteren, der diesen Park leitet, der dann halt eher für Leute, die sich vielleicht für die sozialkritische Komponente, die Jurassic Park auf jeden Fall auch drin hat, dass sie sich eher mit ihm identifizieren, mit seinen Ideen. Du hast diese Kinder, die ja auch eine sehr prominente Rolle einnehmen. Du hast Sam Neill als den Kritiker, der das alles so ein bisschen ist, spricht ja auch eher die Erwachsenen an, der das alles eher kritisch beäugt und das nicht so wirklich wahrhaben kann. Also das ist wirklich für sehr viele Leute eine Identifikationsfigur im Film. Du hast die wirklich unfassbar guten Effekte und die finde ich im Gegensatz zu Beispiel, ich werde jetzt meinen Black nicht runtermachen, wirklich nicht. Ich stimme dir bei fast allen Sachen zu, aber Jurassic Park hat wirklich den Vorteil, die sind heute noch sehr, sehr ansehnlich und ich finde sie teilweise wirklich besser als bei neueren Filmen. Wenn ich so einen Jurassic World anschaue, der so sehr nach CGI aussieht und so künstlich, ich finde Jurassic Park dadurch, weil sie eben nicht nur CGI eingesetzt haben. Damals sieht heute immer noch verdammt gut aus. Sehr beeindruckend. Man hat den tollen Cast. Ich habe schon Richard Attenborough erwähnt, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. Das sind wirklich so die Leute der 90er Jahre, die in so einen Film einfach perfekt reinpassen. Man hat diese typische Spielberg-Inszenierung auf allerhöchstem Niveau. Nämlich diese Familienfilm-Inszenierung, die aber nicht zu seicht ist. Und da komme ich so zu meinen wichtigsten Punkten. Der hat diese magische Atmosphäre, so dieses Sense of Wonder, was man auch von anderen Filmen aus den 80ern hat, wie beispielsweise Begegnung der dritten Art oder auch sowas wie Stand By Me. Und ich finde so, diese Wohlfühlatmosphäre hat auch Jurassic Park. Und der Zuschauer wird auf so eine ganz besondere Weise mitgenommen in den Film. Der braucht ja unheimlich lange, um sich aufzubauen. Und der Zuschauer ist eigentlich wie so ein Parkbesucher. Der wird so mitgenommen, weiß selber noch nicht, was ihn erwartet. Und als man damals 93 im Kino saß, das erste Mal so ein Dinosaurier über die Leinwand laufen sieht, nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde, denkt man sich, wow, das ist jetzt hier wirklich das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. So ging es mir damals, ich war, keine Ahnung, 16 oder so. Er ist spannend inszeniert mit der richtigen Portion Humor, aber ich finde eben für einen Blockbuster durchaus auch sozialkritisch. Ich meine, der Mensch erhebt sich zum Schöpfer und verliert die Kontrolle über sein Geschöpf. Das ist ja wirklich ein zentrales Thema in dem Film. Und er ist bei den Horror- und Action-Szenen dann aber auch nicht zu seicht, obwohl er so familienfreundlich ist. Man hat nie das Gefühl, der überschreitet jetzt die Grenze zum Splatter oder irgendwas, aber es kommen dann trotzdem Szenen vor. Man denkt nur an die beiden Kinder, die vor diesen kleinen Dinosauriern sich verstecken. Da saß ich wirklich gebannt im Kinosessel und so ging es, glaube ich, auch jedem. Also deswegen Jurassic Park, da kommt für mich gar nichts ran, wenn es um Sommerblockbuster geht.
Dann bitteschön.
Also ich finde ja die Kinder in Jurassic Park unfassbar nervig. Also wenn der kleine Timmy dann durchs Bild läuft, dann ist das immer ganz, ganz furchtbar.
Timmy und lernt lesen, man fasst den fucking Zaun auch nicht an, auch wenn der Strom vielleicht gerade aus war.
Ja. Und in deinem Film,
wir gerade Timmy
in deinem Film werden einfach mal Menschen gefressen. Ich finde das überhaupt nicht kinderfreundlich und auch nicht für alle Altersgruppen. Und man hat schon sehr viel Angst in deinem Film. Und das gefällt
stimmt,
mir überhaupt nicht.
Stimmt, die Klo-Szene, die traumatisiert doch jedes Kind.
Aber Moment,
das geht dann nie wieder aufs Töpfchen.
Du meintest, es ist ganz seicht, aber dann auch wieder nicht. Also
nee, ich habe gesagt, er ist nicht zu seicht. Das habe ich gesagt.
Ja,
weil das meine ich ja eben, du musst ja irgendwo eine Grenze ziehen, wenn du einen Familienfilm machst. Und sicherlich ist der jetzt nicht für einen Dreijährigen geeignet oder so. Und ich finde, bei uns allen drei Filmen kommt auch Gewalt zu Genüge vor. Also du hast auch bei Men in Black auf jeden Fall auch Gewalt.
Ja, aber bei mir werden die bösen Aliens getötet. Bei dir sind Dinosaurier, die dann, also ganz tolle Geschöpfe, die erschaffen worden sind, und die werden dann alle getötet. Ist das die Story, dass Dinosaurier die Bösen sind?
Die Story,
so kommt es doch im Film rüber. Dinosaurier fressen Menschen.
Wenn das die einzige Prämisse des Films wäre, wäre ich völlig auf deiner Seite, dann wäre es ein Dino-Horrorfilm. Horrorfilm und dann wäre er kein Sommerblockbuster, sondern einfach ein Horrorfilm. Aber der wird eingebettet in so einen Kontext und der wird so schön erklärt, dass man auch als jüngerer Zuschauer durchaus versteht, den Konflikt besser fassen kann und dadurch wird die Grausamkeit auch ein bisschen rausgenommen, finde ich, weil man nämlich einen Bezug zu den Charakteren und zu der ganzen Problematik des Parks hat. Dazu passt ja auch, dass man eben sehr lange eingeführt wird. Das ist nicht der klassische Film, 10 Leute gehen in irgendeinen so Park, nur 3 kommen raus, der Rest ist auf bestialische Weise ermordet worden, weil dann wäre
es kein Familienfilm. Das ist der zweite Teil.
Da hast du völlig recht, Adam, und ich muss dazu sagen, ich finde wirklich nur den ersten gut. Also da bin ich völlig bei dir, aber hier geht's ja um einen Film.
Wann ist denn dein Film in die Kinos gekommen? Ist es denn überhaupt ein Sommerblockbuster?
Ja, er ist bei uns, ich habe extra nochmal nachgeschaut, ich hab ihn damals wirklich gesehen und der ist am Anfang September bei uns reingekommen und Anfang Juni in den USA, also auf jeden Fall Sommerblockbuster, 93.
Und du hast ja noch gesagt, dass dein Film auch sehr sozialkritisch ist. Da kann ich sagen, mein Film ist das auch, denn diese Asylthematik, die ja, ich meine, die Außerirdischen kommen auf die Erde, kriegen hier Asyl, das ist ja auch aktueller denn je. Also mein Film ist sogar noch nachhaltig, auch jetzt ins Jahr 2017 übertragen, immer noch sehr, sehr aktuell. Und mein Film hat einen sehr catchy Song.
Ja, okay, da
hat wie ging der nochmal?
Sehr catchy.
Welcome to Miami. War das Wild Wild West?
Also ich finde die sozialkritische Komponente, die ist bei dir, aber bei Men in Black, aber mega oberflächlich und auf die wird ja auch nicht wirklich eingegangen. Aber
es ist sehr witzig eingebaut mit Stallone und Michael Jackson.
Ja, witzig, aber bei mir ist es mit Meaningful eingebaut. So, ne? Bei mir ist es Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschichte und das wird auch immer wieder so gesagt im Film. Darauf wird immer wieder Bezug genommen. Ich finde, Men in Black hatte ich schon damals das Problem, der lief gerade eine Woche im Kino und wurde schon überall als Kultfilm bezeichnet. Das hat mich damals super gestört, weil ein Kultfilm entwickelt sich im Laufe der Zeit. Man weiß vorher nicht, was ein Kultfilm ist. Das hat die Filmgeschichte schon so oft gezeigt und die haben sie einfach Tommy Lee Jones und hier Will Smith in einen teuren Anzug gesteckt, eine Sonnenbrille aufgesetzt und den Leuten dann schon erzählt, das ist jetzt ein Kultfilm.
Ja, aber es hat sich ja bestätigt.
Ich finde aber nicht so.
Es ist Popkultur geworden.
Es ist Popkultur geworden. Das gilt, glaube ich, für unsere beiden Filme. Bei Adam ist es was anderes, weil Spider-Man ja auch schon an sich Popkultur ist. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren.
Ja, ein Selbstläufer.
Und nee, ist ohne Frage. Nee, will ich jetzt gar nicht kritisieren. Aber wie gesagt, ich finde, da braucht man sich bei so einer Sache nicht gegenseitig zu torpedieren, weil Jurassic Park ist genauso Popkultur wie Men in Black und auch Spider-Man. Ich finde aber zum Beispiel, bei mir habe ich ja die Effekte auch erwähnt, ich finde, die sind bei Men in Black unfassbar schlecht gealtert. Ja, also man kann
es anschauen. Ich glaube, bei Men in Black 1 ist es gar nicht so schlecht. Bei Men in Black 2 würde ich dir zustimmen.
Aber es ist nicht schlecht.
Aber ich glaube, bei Spider-Man sind sie unfassbar schlecht.
Da kommen wir noch gleich zu. Nee, aber ich finde, Men in Black, der ist ansehnlich heute, aber ich finde nicht, dass er einen noch vom Hocker reißt. Ich finde, Jurassic Park reißt einen noch vom Hocker und das liegt nicht nur an den Effekten, sondern an der gesamten Inszenierung. Und wie gesagt, ich finde Identifikationsfigur schön und gut. Ich finde, als Familienfilm, als Blockbuster bietet Jurassic Park davon einfach mehr Identifikationsfiguren. Also bei Men in Black 2 Leute. Der eine spricht den Jugendlichen an, der andere seinen Vater. Und damit hat sich's. Jurassic Park hast du viel mehr Charaktere. Und bei Spider-Man würde ich sagen, das ist mir zu sehr für ein Nerd-Publikum. Ja, ich meine, du hast ja auch fast nur mit Comic-Inhalten argumentiert, Adam, wo ich schon die Hälfte der Figurennamen gar nicht kannte. Und mir ist natürlich klar, dass der auch andere Leute anspricht. Wir sehen ja auch, wie erfolgreich Marvel und so ist. Aber der ist für mich immer noch zu wenig für alle. Sondern der ist für mich als Sommerblockbuster immer noch zu speziell, um wirklich sehr viele Menschen anzusprechen, auch wenn er ohne Frage ein erfolgreicher Film war.
Der ist sehr, sehr viel für alle. Also Kinder kennen ja auch Spider-Man, Erwachsene kennen Spider-Man. Du hast alle Leute ab 1960, die potenzielle Zielgruppe sind von Spider-Man 2. Der Regisseur ist ein Fan des gesamten Franchises und das sieht man auch, weil es ein Liebesbrief ist auch an die ganze Comic-Geschichte darin, die aber auch so universell erzählt ist, dass du als Nicht-Comic-Kenner reingehen kannst. Meine Mutter hat noch nie im Leben einen Comic gelesen, aber ist Spider-Man-Fan geworden, genauso wie
aber durch zwei Leute. Oder schon vorher?
Auch schon vorher, aber
Zwei ist aber trotzdem
der beste Film der Spider-Man-Reihe und auch von allen Spider-Man-Filmen bisher, weil er einfach das rundeste Paket darbietet. Du hast eine schöne Schurkengeschichte, du hast die Liebesgeschichte, die auch episch erzählt ist mit Spider-Man und Mary Jane und ihrer Schauspielkarriere und all sowas. Du hast diesen schönen New Yorker-Pathos, der Spider-Man auch ausmacht und deswegen auch für das amerikanische Zielpublikum eine gute Sache ist. Und es ist einfach wirklich, also wenn ich was gucken möchte, dann Spider-Man von den drei jetzt gerade. Ich habe gerade auch Lust, die DVD reinzuschieben und den wieder zu gucken.
Men in Black
läuft am Nachmittag, da gucke ich 10 Minuten und dann denke ich mir, ah ja, okay, Film, Jurassic Park, ja.
Aber Spider-Man, da möchte ich mich direkt in mein Kostüm rein. Aber Spider-Man ist halt auch eine Evolution und keine Revolution. Ich meine, mit Spider-Man 1 wurde halt schon eine Comic-Vorlage ganz kompetent verfilmt, wurde nochmal verfeinert für 2. Jurassic Park war eine Revolution, effekttechnisch und auch von der Thematik her. Also ich finde, der hat einfach noch einen viel größeren Impact gehabt in der Kinolandschaft als Spider-Man 2.
Na, Robert, hast du die Boxhandschuhe angezogen?
Weißt du, ich weiß selber wirklich nicht, wie das rüberkommt. Sorry,
Ben. Nein. Du hast auf jeden Fall ganz gut ausgeteilt und ich fand, das hat sich auch bewahrheitet. Und ja, ich fand, es waren alles drei. Ihr habt ja schon so Sommerblockbuster darüber diskutiert und so weiter. Aber ja, ich fand das letzte Argument von Robert sehr stark. Im Gegensatz zu Adam mit der Revolution statt Evolution, dass der Film alle Leute anspricht, dass man die Rewatchability sozusagen, fand ich ein starkes Argument von Robert. Und deshalb, ja, was soll ich einfach sagen, geht der Punkt für mich an Jurassic Park und an Robert und an Steven Spielberg.
Jurassic Park war ja auch meine erste Wahl.
Das war so viel Blockbuster so ein Petto hat. Ich hatte noch Terminator 2.
Was war deine erste Wahl nochmal?
Jurassic Park. Oh fuck, okay, da habe ich ihn euch weggenommen. Das wusste ich nicht. Sorry.
Das war sehr, sehr witzig.
Der ist auch wirklich eine Steilvorlage.
Ne? Auch sie weiß, welche Antwort du hast.
Ach, deswegen, okay. Na, aber das ist echt eine Steilvorlage, ne? Das muss man sagen.
Genau, aber damit steht es ein Punkt für Adam, ein Punkt für Luise und zwei Punkte für Robert. Robert ist in den Finalrunden damit schon mal wieder dabei. Und Adam und Luise, ne? Krempelt die Ärmel hoch. Denn wir kommen jetzt zur finalen Runde 5.
Round 5. Fight.
Und in Runde 5 wollen wir einen Bezug zu einer Frage aus der dritten Runde schlagen, machen, einen Bezug machen, herstellen. Ich kann gut reden. Denn wir waren ja schon bei dem Dwayne The Rock Johnson, der unter anderem Robert dazu geholfen hat.
Sagst du eigentlich immer Dwayne?
Dwayne.
Dwayne. Ist aber was entzieht so.
Der beste WC-Reiniger der Welt.
Dwayne The Rock Johnson.
Ja. Dwayne. Egal. Dwayne.
Ja.
Dwayne, der hat ja so einen gewissen Charme und deshalb ist meine Frage an euch. Welcher Film würde dadurch besser werden, dass man den gesamten Cast, nicht nur die Haupt- und Nebenrollen, sondern alle,
oh Gott,
durch Dwayne The Rock Johnson ersetzt? Und Luise darf anfangen.
Ja, ich habe mich für Die Mumie kehrt zurück entschieden. Nach dem recht witzigen und ansehnlichen Film Die Mumie aus dem Jahr 99 kehrt diese 2001 zurück und alles ist, wie es sich für den zweiten Teil gehört. Es ist bombastischer, effektvoller und natürlich beschissener. Und als einziger Highlight aus dem Film, was ich mitgenommen habe, war halt The Rock als Scorpion King, der dann sogar ein Jahr später einen Solo-Film bekommen hat. Ich ziehe das einfach schon vor und mache das mit Die Mumie kehrt zurück. Und meine Idee dazu ist, es wird ein Körpertausch-Comedy mit drei Rollen. Und zwar The Rock erwacht als Scorpion King und denkt sich, ach, das ganze Menschen töten und regieren, ach, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Und er wünscht sich, jemand anderes zu sein. Und er wacht dann am nächsten Morgen als Rick O'Connell, also den Brendan Fraser gespielt hat. Aber es ist dann halt The Rock in der Rolle. Und er hat dann halt auch ein Kind mit einem CGI-Gesicht, wie wir es aus Rogue One kennen, was sein Gesicht ist. Und eine Frau, was er auch ist. Und dann erleben sie ganz tolle Abenteuer noch mit dem Schwager. Und rasante Abenteuer halt durch die Wüste. Und dann treffen sie auf die Mumie. Und dann denkt sich der Scorpion King so, also Rick finde ich ja schon ganz nett, aber es wäre doch viel cooler, die Mumie zu sein. Und dann wird er die Mumie und wir erleben quasi das Ende vom ersten Film nochmal. Und ja, es wird halt so ein ganz großes, der verrückte Professor Norbert Eddie Murphy
Face-off.
Mit ganz vielen lustigen Momenten und so viel besser, als Die Mumie kehrt zurück. Es war, oh Gott.
Robert. Okay, ich bewege mich auf ganz dünnes Eis, weil ich einen Filmklassiker habe, der nicht wirklich schlecht ist. Ich habe Titanic genommen. Für mich ist Titanic, es gibt dermaßen viele Titanic-Verfilmungen, auch schon vor dem 97er Titanic, dass ein weiteres Drama eigentlich nichts Nennenswertes zu dem Thema beitragen kann. So habe ich es damals schon empfunden. Ich finde, das Thema ist ausgelutscht. Ich finde, es ist ein mäßig gealterter Klassiker, den man heutzutage alleine schon wegen dieser ganzen Verarschung eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und für mich wäre es aus der heutigen Perspektive, ne, ist ja klar, irgendwie wirklich ein besserer Film, wenn ich mir wirklich Dwayne Johnson in jeder Rolle vorstelle. Ich habe es einfach so gemacht, ich hab mir, was für Szenen gibt der Film her, wo ich sagen würde, okay, Dwayne Johnson wäre da cool. Alleine schon die Liebesszenen zwischen Rose und Jack, ja. Wie die sich da gegenseitig anschmachten und dann diese Hand da so runterrutscht, so, ne, erstmal malt halt ja Dwayne Johnson vorher Dwayne Johnson. Und dann landen sie zusammen in der Kiste, ne? Das muss man sich mal so vor Augen halten. Dann hält Dwayne Johnson fest und sagt, ich bin der König der Welt, was für so einen Ego-Typen natürlich sowieso ziemlich cool wäre. Auch dieser Dreieckskonflikt zwischen Jack, Rose und Cal, diesem bösen Ehemann von Rose, wenn die sich so gegenseitig diese Blicke zuwerfen, habe ich mir einfach dreimal Dwayne Johnson vorgestellt. Und fuck, ich will diesen Film unbedingt sehen. Oder die Rettungsszenen, wo sich dieser, glaube ich, ein weiblicher Passagier, der sich weigert, gerettet zu werden, und dann kommt so ein Bootsmann und hebt sie so hoch und setzt sie in so ein Boot. Das habe ich mir zum Beispiel auch mit Dwayne Johnson sehr cool vorgestellt. Die natürlich die dramatischen, ernsten Szenen, wie dieses Rentnerpärchen, was sich so bei der Katastrophe ins Bett legt, sich an den Händen festhält und auf den Tod wartet. Stellt euch einfach nur zweimal Dwayne Johnson vor. Die Massenszenen, wie alle zusammen tanzen, oder auch die Massenszenen, wo Hunderte von Dwayne Johnsons ins Meer fallen und ersaufen. Ja? Die dramatische Endszene, wo ein Dwayne Johnson absäuft, während der andere ihn noch die Hand dramatisch loslässt. Und dann wird das Ganze auch noch von Dwayne Johnson erzählt, denn Rose überlebt ja. Ja? Das heißt, er macht die Einführung und auch das Ende. Und ich fand es unglaublich lustig, weil Dwayne Johnson einfach nicht schauspielern kann. Der hat einen Gesichtsausdruck und der passt halt super zu Baywatch und wie die ganzen anderen Filme heißen. Aber hier müsste er so viele Rollen verkörpern, dass es einfach nur super lächerlich im Sinne von lustig rüberkommen würde. Und ich fände es außerdem erfrischend, dass der unkaputtbare Dwayne Johnson nach Filmen wie San Andreas auch mal nicht gegen Naturgewalten und andere große Dinge gewinnt, sondern auch mal absäuft.
Adam.
Mein Film ist The Rock.
Fällste Entscheidung.
Und zwar sehen alle aus wie Dwayne Johnson, aber sie haben die Stimmen von ihren Originaldarstellern. Also Sean Connery sieht zwar aus wie Dwayne Johnson, spricht aber wie Sean Connery. Nick Cage overacted als Dwayne Johnson im Körper von Dwayne Johnson und rastet dann halt aus. Wir haben es mit einem guten Michael Bay-Film zu tun und eigentlich möchte ich nur diese Bad Shit Insanity sehen, die diesen Film ausmacht. Und ich weiß gar nicht mehr, um was in The Rock geht, ehrlich gesagt, aber ich erinnere mich an grünes Zeug und Spritzen, die man sich direkt reinpumpen musste.
Echt gut, das
und das würde The Rock natürlich noch mal viel mehr aufpumpen, weil er dann noch viel stärker werden kann, fast schon wie so ein grüner Dwayne The Rock Hulk Johnson. Und deswegen ist das mein Ding.
Dann bitteschön.
Also ich finde alle drei wirklich super, muss ich sagen. So, also.
Aber ging es nicht darum, den Film besser zu machen? Ich habe beide sehr gute Filme. Ich habe einen schlechten Film.
Ja, da hast du wirklich recht. Also ich finde auch, The Rock ist wirklich ein sehr, sehr guter Actionfilm. Ich habe bei mir halt auch argumentiert, warum ich Titanic nehmen würde, aber ich habe auch gesagt, das ist dünnes Eis. Ne? Und das ist sowieso die Frage, er würde ihn aus meiner heutigen Perspektive besser machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt 97 ein besserer Film gewesen wäre mit Dwayne Johnson.
Was mir bei dir noch fehlt, ist auf jeden Fall Celine Dion.
Das müsste auch Dwayne Johnson sein. Ja, aber da hast du wirklich einen Punkt auf deiner Seite, dass wirklich Mumie 2 einfach furchtbar ist. Und
deutlich verbessert wird durch Dwayne Johnson.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Und dann noch als der verrückte Professor Norbert Eddie Murphy, er spielt alle Rollen, Comedy.
Meine Verbesserung ist noch, dass die ganzen Drehbuchschreiber sich bemühen, jede Wrestling-Catchphrase von Dwayne The Rock Johnson da irgendwie reinzumachen. Für Smell What The Rock Is Cooking und
die werden dann aber von den Originalstimmen
nachsynchronisiert. Nicolas Cage sagt, if you smell what the rock.
Mir fällt gerade auf, dass ich so offensichtlich bei dem besseren Film so ein Faible für James Cameron habe. Ich habe nämlich bei der letzten Frage, wo es darum ging, welcher Film schwarz-weiß besser ist, Avatar genommen damals.
Ich glaube,
es liegt einfach daran, weil diese Filme immer die sind schon in ihrer Art auch so ernst. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn man da so ein Element reinbringen würde, würde es den Film für mich aufwerten. Aber ich sage, ich finde, als Drama funktioniert Titanic für mich auch tatsächlich nicht so gut. Ja, ich meine, diese Schiffskatastrophe, wie viel nimmt sie denn ein in dem Film? 10% oder 20%? Der Rest ist eine unfassbar kitschige Liebesgeschichte, die, wie gesagt, schon so oft verarscht wurde, dass sie für mich einfach auch nicht wirklich mehr funktioniert. Ja, die spult halt wirklich so dieses typische Programm ab, so Dreiecksgeschichte. Ja, da kommt der Amerikaner und sie verliebt sich halt in ihn, weil er so der freie Weltbürger ist und so. Das funktioniert schon ganz gut, aber ich persönlich würd's auf so einer absurden Schiene wesentlich besser finden.
Ich finde diese ganze Körpertauschdynamik von Luise unglaublich interessant.
Ja, die ist super, ja.
Ja, ich auch. Ja? Gibt es noch Argumente?
Nein.
Herzlichen Glückwunsch, Luise. Yeah.
Damit geht die Runde an Luise.
Ja, aber auch verdient, finde ich. Der Vorlage auf jeden Fall, die du schon super ausgesucht hast. Ne?
Und damit gehen Robert und Luise in die Blitzfragerunde.
Oh Gott, das kann ich doch nicht.
Und Adam, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir mal wieder als Juror zur Seite stehst.
Ich habe mir gerade mein Schiedsrichterhemd übergestreift.
Oh, das steht dir aber sehr gut.
Danke.
Hast du das aus Fußball ist unser Leben?
Ja.
Moment, so. Denn jetzt geht's nochmal in die
Blitzfragerunde.
Genau, und wer die Blitzfragerunde noch nicht kennt, das läuft jetzt so ab. Luise und Robert werden jetzt wieder mal Fragen hören, die sie jedoch nicht vorbereiten konnten und die sie in einem gewissen Zeitrahmen beantworten müssen. Einmal haben jeder 20 Sekunden Zeit und in einer zweiten Runde hat jeder 10 Sekunden Zeit. Und meine erste Blitzfragerunde ist, in Anlehnung an den Gewinner des Sommer-Blockbusters, wie ich gesagt habe, welcher ist der beste Film-Dino aller Zeiten?
T-Rex aus Jurassic Park.
Oh, scheiße.
T-Rex aus Jurassic Park bei Luise.
Yoshi aus Super Mario Bros. Mir fällt kein anderer ein.
Alles klar, Luise, du hast zuerst.
Darf ich jetzt schon einen nennen?
Nein. Wir warten auf die Diskussion okay. ab. Ich möchte nur noch da, bei der Frage, möchte noch mal kurz auf das Kiel-Spezial in der letzten Sendung hinweisen, in der es Michel geschafft hat, ohne der Nanny zu sehen, eine Wahnsinns-Blitzfragerunde mit der Nanny gestartet hat. Also
gegen jemanden, der in der Nanny mitgespielt hat.
Ja, das war das Beste daran. Aber das nur nebenbei. Luise, du darfst mit deinen ersten 20 Sekunden anfangen, wenn du soweit bist.
Okay, der Dino, der T-Rex aus Jurassic Park ist einfach der beste Dino, weil er hat diesen Kultcharakter, jeder kennt den T-Rex, er ist das, ja, alles das, was Dinosaurier auszeichnet, er ist sogar das Logo vom Jurassic Park und jeder kennt den Dino, es gibt diese ganzen Spielfiguren, es ist der T-Rex und jeder kennt diese Szene mit dem Auto und der Ziege und alles, der ganze Spannungsaufbau, es geht um diesen Dinosaurier.
Robert.
Ja, der ist aber gleichzeitig auch obvious choice und auch ein bisschen langweilig, weil er auch schon abgesehen von Jurassic Park toll ist. Bei mir ist Yoshi, ich habe Yoshi als Kind vergöttert, ich habe diesen Film gesehen, plötzlich Angst vor Yoshi bekommen, war extrem verwirrt und ich habe den bis heute nicht vergessen, ich habe es gesagt und Adam musste sofort lachen, das heißt, er hat auch auf jeden Fall seinen sehr starken Eindruck hinterlassen.
Ja, Luise, du hast doch mal 10 Sekunden.
Yoshi ist ein so friedliebiger und lieber toller Dino und er ist total Kult geworden und jeder liebt Yoshi. Mario reitet auf Yoshi, die sind beste Freunde und mein T-Rex ist einfach nur böse.
Das,
Robert?
Das war jetzt dein Pro-Argument für den T-Rex? So, es geht ja nicht um böse, es geht darum, dass er halt originell ist und einen Eindruck hinterlässt. Und das für dich ist mein Yoshi eher als ein T-Rex, den man vorher schon kannte, vor dem Film.
Das war eine interessante zweite Runde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nach der ersten Runde dachte ich, es ist klar, aber okay.
Aber ist die Taktik, dass Robert dann das Argument nicht mehr machen kann von Luise vielleicht?
Aber ich würde erstmal dich fragen, Adam.
Ja. Ich bin verwirrt.
Ja. Adam wurde getroffen.
Ja, Yoshi
Adam.
Verwirrt.
Ich gesagt, Yoshi verwirrt. Ich würde eigentlich fast sagen, Luise hat gerade Robert in der zweiten Runde.
Ja, das fand ich komisch.
Und das ist sehr nett von dir, Luise. Ja, und damit geht der Punkt auch an Robert.
Oh Gott, ich hätte das niemals gedacht.
Ich dachte, du willst am Ende noch sagen, er ist als Videospielfigur total ja, toll, aber in diesem Film ist er Mist. Aber das kam irgendwie. Ja. Ja,
ich bin ja auch ein großer Yoshi-Fan. Ich hab zu Hause alles
Yoshi ist der Allerbeste. Ich mag ihn.
Alles voll mit Yoshi.
In allen Inkarnationen.
Ja, und siehst du, so viel dazu.
Er ist halt auch Best Dude, aber halt nicht in dem scheiß Film.
Ich frage nochmal nach, Adam. Du wolltest ja gerade schon vorher deinen Punkt vergeben. Ja. An wen denn?
Dino aus den Flintstones.
Ah, okay.
Oh ja, sehr gut. Hätte Godzilla eigentlich gezählt?
Ja, gute Frage. Ja,
eine Echse,
ne?
Eine Atomechse.
Sonst gibt es auch wenig kompetente Dinos außerhalb des Jurassic Park
Franchise. Kompetente Dinos.
Ja. Ist eigentlich komisch, ne, dass es gar nicht so viel Nachahmer gegeben hat, wie jetzt bei Fantasy-Sachen nach Herr der Ringe oder so. Ne?
Ey, es gab noch T-Rex mit Whoopi Goldberg.
Und Dinosaurier von Disney und, der zählt
in
nicht.
Einem Land vor unserer Zeit.
Oh. Das wollte ich auch gerade sagen, genau. Ey, absolut, ja.
Stimmt. Aber egal. Yoshi hat's gemacht, ne? Wir sind alle total
unglaublich,
begeistert.
Dass Yoshi mal für irgendwas gut ist. Also dieser
Yoshi,
Film
Yoshi. Hey,
dieser Film Yoshi für irgendwas gut ist.
Aber wir kommen direkt zur nächsten Frage und auch die bezieht sich auf die Fragen der Vorrunde. Und zwar, welche ist die beste Filmrolle von The Rock aller Zeiten?
Oh. Mitch in Baywatch.
Doom.
Wer ist das?
Doom. Die Videospielverfilmung Doom hat er die Hauptrolle.
So.
Wer ist das? Nicht okay. Doom, Doom.
So, ich hab Doom verstanden. Luise darf anfangen, wenn sie anfangen möchte.
Ja, in der Rolle des Mitch ist halt Dwayne The Rock Johnson ein ganz lieber, loyaler Typ. Er deckt Kriminalfälle auf, er hat seine Gruppe hat nur das Wohl seiner Gruppe im Sinn Und ist halt auch noch ein großartiger Rettungsschwimmer, ist ein ganz toller Typ und ich habe The Rock auch noch nie besser gesehen als in dieser Rolle. Es wurde auf ihn zugeschneidert und ja, also man sieht seinen Körper.
Man sieht seinen Körper. Robert?
Ja, Doom ist einer der wenigen, finde ich, wirklich annehmbaren Computerspielverfilmungen und da war The Rock noch nicht so abgenutzt wie heute und er ist wirklich der Evil Guy am Ende. Das heißt, was er heutzutage überhaupt nicht mehr ist und deswegen gucke ich mir Doom auch heute noch gerne an, um einfach mal The Rock auch mal als Arschloch zu sehen, der am Ende wirklich einen fetten Endkampf gegen den Helden hat. Das ist für mich schon alleine Doom.
Und Luisa hat nochmal 10 Sekunden.
Ich habe den leider nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so toll ist wie in Baywatch und man will ihn auch gar nicht als Bösewicht sehen. Also man muss ihn als Good Guy sehen, weil das ist die perfekte Rolle für ihn.
Dass du es dir nicht vorstellen kannst und ihn nur in einer Rolle sehen willst, heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ich finde, gerade wenn jemand, der sonst immer in einer Rolle zu sehen ist, genau das Gegenteil macht, ist sehr reizvoll zumindest.
Schwierig.
Adam.
Es war fast ausgeglichen, würde ich sagen. Robert hat mir am Anfang noch fast ein bisschen zu viel über Doom selbst gesprochen und nicht über Dwayne Johnson in der ersten Runde.
Das ging mir ähnlich, ja.
Aber es ist schwer zu bewerten gerade.
Ja, ich fand es auch schwer. Das stimmt. Robert, ja, ich fand, Luise hat ein bisschen besser verkauft, warum das, vor allem sie hat irgendwann gesagt, das ist die perfekte Rolle für The Rock. Ja. Und das hat ein bisschen stärker gewichtet als, wir sehen ihn mal als Schurken. Und deshalb geht der Punkt für mich an Luise. Und damit steht es 3 Punkte für Luise, 3 Punkte für Robert und immer noch 1 Punkt für Adam.
Die richtige Antwort ist Hobbs aus Fast and the Furious.
Ich wusste,
was du gesagt hast. Sie hat sich gar nicht auf dem Schirm, komischerweise, Fast and the Furious.
Ja. Naja, gut, aber damit ist wieder alles ausgeglichen. Wir kommen zur nächsten Frage.
Warte, noch ein Detail dazu. In dem einen Fast and the Furious Teil kann The Rock mit seiner Gedankenkraft seinen fucking
Gips
aufspringen.
Das ist, glaube ich, auch die, es ist, glaube ich, auch wirklich die bekannteste Szene aus,
Ja, und seine Chemie mit Jason Statham ist auch ziemlich gut.
Ich fand damals Welcome to the Jungle auch ganz gut, aber ist mir gerade.
Oder die Zahnfee.
Oder Scorpion King.
Oder so. Mein Mumienfilm.
Aber viel mehr.
Hat er da mitgespielt? Ich dachte, es war nur CGI.
San Andreas.
Ja, aber egal. Wir kommen direkt zur nächsten Frage. Und die wurde eingeschickt. Und zwar von Michel, der aus Kiel, der letztes Mal das Kiel-Spezial gewonnen hat. Und die ist ein bisschen spezial, ja? Also, hört gut zu, ja? Sie geht ein bisschen in die Richtung von Luises letzten Pitch. Welcher Film würde dadurch besser werden, wenn Nicolas Cage die Hauptfigur, also in den Körper des Hauptfigurs, der Hauptfigur springen würde? Das heißt, der Schauspieler bleibt der gleiche, aber er müsste so tun, als wäre er Nicolas Cage.
Oh mein Gott.
Das ist unmöglich komplizierte Frage, die ich jemals gehört habe. Ich finde das sehr kompliziert gerade. Also spielt Nicolas Cage, spielt also nicht mit.
Nein. Sondern, okay. Aber du musst es dir wie bei Face-Off vorstellen, als John Travolta Nicolas Cage gespielt hat. Das ist das Camp.
Ach so, okay.
Oh ja. Gott. Danke, Michel, nochmal. Gruß, das war super.
Danke für nichts, Michel.
Ja, dann Face-Off.
Face-Off? Aber Moment.
Moment, wie aber funktioniert
das? Nee, lass ihn mal, lass das, ja, das kann gut werden.
Ich bin gespannt.
Oh, mir,
da gibt es doch jetzt eine neue Meta-Ebene oder so.
Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Frage, muss ich sagen. Beziehungsweise mit einer vernünftigen Antwort auf die Frage bin ich ein bisschen überfordert.
Dann nimm die unvernünftige Antwort oder gib auf.
Also, was ist denn mit einem Film, wenn die Hauptfigur nicht ganz klar ist? Eine Figur am Film oder muss es ein Film sein,
der... Eine Figur, du musst dich auf die Figur.
Ach, da würde ich Ex Machina nehmen. Und dann die Figur von der Frau.
Okay. Alles klar. Und Luise darf anfangen, wenn Luise anfangen möchte.
Face Off ist ja ein Film aus den 90ern und jetzt nehmen wir einfach den aktuellen Nicolas Cage. Das heißt, John Travolta muss wieder aktuelle Nicolas Cage spielen und das macht es noch viel mehr verworrener und dann wird der Film komplett anders und Nicolas Cage, ja, keine Ahnung.
Robert? Ja, also einerseits müsste sich Alicia Vikander gar nicht großartig verstellen, weil Nicolas Cage auch so roboterhaft spielt. Und zweitens würde das Ganze so einen homosexuellen Touch bekommen, was ich dann auch schon wieder schön finden würde. Ne? Also nicht wirklich homosexuellen Touch, aber sie würde halt dieses männliche verkörpern, wodurch er sich dann der Programmierer wieder angezogen. Finde ich aber jetzt total einen Unsinn. Aber es würde halt einen Spin bekommen, den man nicht erwartet, weil sie müsste halt plötzlich von ihren Bewegungen, für ihre Mimik her.
Und Luise.
Ja, genau, weil du die Mimik ansprichst. Also mein neuer John Travolta würde ja die ganze Mimik von Nicolas Cage annehmen und also von dem aktuellen Nicolas Cage. Und das wäre so over the top, dass Nicolas Cage spielt und Nicolas Cage ist im Film.
Und Robert.
Okay, wie gesagt, bei mir wäre es halt wirklich diese Dynamik, so dass die weibliche Figur Nicolas Cage Bewegung und seine Mimik irgendwie einstudieren muss und das und trotzdem halt diesen gleichen Effekt erzielen muss als künstlicher Mensch gegenüber der Person, die der Anziehung. Das
gibt keinen Sinn. Also die Frage ist schon konfus und die Antworten sind nicht weniger konfus, würde ich sagen. Ach, ja.
Gab's bei euch in der Schule auch OB? Ohne Bewertung.
Ich habe den Human Touch auch völlig aus der Reihe gebracht, weil ich habe mir im Moment vorgestellt, es ist Nicolas Cage, aber das ist er ja natürlich gar nicht. Deswegen stimmt das gar nicht an der Stelle.
Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht machen wir es ohne Bewertung. Das gibt keinen Sinn. Wäre das für alle okay?
Ja. Ich finde das total schwierig. Das ist so.
Wir lassen einfach mal diese Frage. Vielen Dank, Michel.
Ich hoffe, es war für die Zuhörer wenigstens unterhaltsam. Also,
ich konnte, glaube ich, keinem so richtig folgen. Aber ich fand es trotzdem sehr schön. Ja. Wir machen es. Ja. Adam gibt OB. Ich reiche das nach. Es geht ohne Bewertung. Aber vielen lieben Dank. Ihr habt euch... eisern geschlagen.
Noch peinlicher geht's halt nicht mehr jetzt.
Ihr könnt euch beide vorstellen, einen Punkt bekommen zu haben.
Cool.
Ja. Genau. Dann machen wir doch einfach direkt weiter mit der nächsten Blitzfragerunde. Und diese lautet, denn es ist eine neue Blu-ray, glaube ich, schon erschienen von Logan. Und die Frage lautet, welcher bekannte Filmcharakter sollte seinen eigenen Film, also einen Old Man Film bekommen, also in dem er als alter Mensch zu sehen ist?
Charakter, ne?
Mm-mm. Nicht für, okay.
Naja, so wie Wolverine.
Batman.
Batman?
Oh, shit.
Robert?
Superman.
Superman!
Dass man dann immer sowas nimmt.
Ich hab,
es gibt 2 Milliarden Filme.
Ich könnte mir vorstellen, dass er von Luises Antwort beeinflusst wurde.
Aber ja, wir wissen, das stimmt allerdings.
Und Luise darf anfangen. Oh Gott.
Also wir sehen einen sehr alten Bruce Wayne, der auch jetzt im Rollstuhl sitzt und halt immer noch die Schäden hat von Batman Rises. Und er... zieht aber neue Rekruten ran und trainiert die und gibt seine Weisheiten weiter. Aber es wird halt nicht sowas wie Robin, sondern es ist eine ganze Schar von Rekruten. Und er steigt aber nochmal aus dem Ring und probiert sich zurückzukämpfen. Und ja.
Robert?
Also Batman war im dritten Film für mich zwar kein Opa, aber er war schon für mich ein alter Batman, der sich selbst in Frage stellt. Und dieses Element haben wir bei Superman noch nicht in der Form gehabt. Und gerade Superman ist noch eine viel idealere Figur. Da würde es mich interessieren, wie der im Alter ist. Hat er seinen Idealismus behalten oder muss er ihn irgendwann aufgeben oder vielleicht neue Werte annehmen?
Ja. Und Luise, nochmal 10 Sekunden.
Aber so wie ich Superman kenne und so, also kennengelernt habe, wird das nicht passieren, weil er wird immer seine Superkräfte behalten. Er wird diese Kräfte nicht verlieren und Batman ist halt ein Mensch und der wird auf jeden Fall altern. Wird Superman altern?
Superman ist die Verkörperung des alten Amerika, kann man sagen. Und genau wie das jetzt auch in der Kritik steht, auch zu Recht, könnte man auch die Verkörperung auch in die Kritik nehmen und die sozusagen als Brückenschlag zu den USA nehmen.
Adam?
Ich fand Luise tatsächlich diesmal ein bisschen kreativer und spannender, die Idee. Robert hat da mir ein bisschen, er hat zwar ein paar Argumente gebracht, aber die zeckten mich jetzt nicht so, würde ich sagen.
Das stimmt. Luise hatte, sagen wir mal so, Luise hatte
ein ausgebildeteres Bild.
Sozusagen, genau. Sie hatte ein stärkeres Setting etabliert. Robert hingegen konnte zumindest mit Dark Knight Rises das ein bisschen schon mal dargestellt servieren. Mir fehlte, ja, das stimmt. Also das mit, ich fand die Idee gut auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel was es bei Logan ja auch gibt, ne, dass dieses Amerika mit aufgegriffen wird. Aber ja, da gehe ich mit Adam. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr, vielleicht ein, wenn es nur ein grober Plot ist, nur ein kleines Plot-Element oder so, hätte ich schon da gebraucht. Und deshalb geht der Punkt an Luise. Und es steht 4 Punkte für Luise, 3 Punkte für Robert und 1 Punkt für Adam. und wir kommen zur nächsten Frage. Sollte Luise die gewinnen, geht das gesamte Spiel an Luise. Das nur nebenbei. Moment, ich muss noch mal gucken. Ja, und zwar, ich reiche diese Frage nochmal nach. Vor einer Woche war Vatertag und wir haben das in der letzten Runde schon gemacht. Von welchem Filmvater würdet ihr euch am liebsten adoptieren lassen?
Muss es ein Filmvater sein oder kann es einfach ein Charakter sein, dessen Sohn dann gerne wäre oder Tochter?
Nee, es muss schon ein Vater sein.
Okay.
Marlin aus Findet Nemo.
Marlin?
Anakin Skywalker.
Warte, was?
Anakin Skywalker.
Naja, Darth Vader.
Okay.
Ist ja ein Filmvater.
Was? So, und Luise, die mal wieder schnell geschossen hat, darf mal wieder anfangen, weil sie schnell geschossen hat.
Also Marlon ist ein sehr liebevoller Vater, er kümmert sich um seinen Sohn, also würde er sich auch um mich sehr gut kümmern. Er ist zwar am Anfang etwas einengt, aber diese Ballast legt er dann ab und wird viel offener und lässt viel mehr zu und ist einfach nur der perfekte Vater, den man sich vorstellen kann, weil er auch Abenteuer bestreitet und einfach großartig ist und jede Gefahr eingeht, um sein Kind, in dem Fall ja mich, zu retten und mich wiederzufinden und schließt Freundschaften.
Robert? Also mein Vater ist natürlich keine kitschige Familienfigur, ja, aber er bringt mich dazu, dass ich meinen eigenen Weg finde und den so konsequent verfolge, dass ich mich am Ende über ihn erhebe und ihn sogar zur Läuterung bringe. Und was kann es Besseres beim Vater-Sohn-Verhältnis geben?
Das weiß ich nicht. Luise, 10 Sekunden.
Ich möchte in keiner Welt leben, in der mein Vater ein bösartiger Schlechter ist und ein vom Charakter sehr, sehr niedriger Mensch, der viel zu viel Wut in sich hat und mir keine Werte beibringt.
Die Welt, in der ich lebe, suche ich mir aber nicht aus und ich finde schon, dass am Ende, wie das aufgelöst wird, überzeugt mich die Beziehung zwischen beiden.
Ja gut, für mich ist der Fall klar.
Für mich auch.
Ja, der Punkt geht an Luise.
Der schlechteste Filmvater aller Zeiten.
Ja, ja. Ich glaube, Robert, hast du nachgefragt, ob es ein Vater sein muss, weil du sonst Hitler genommen hättest? Oder so, ich weiß
nicht. Also, ja. Stalin.
Ja. Mir ist einfach kein anderer eingefallen.
Ich muss ein paar Sachen nachreichen. Erstens finde ich es aber sehr gut, weil in der letzten Sendung hatten wir das Gleiche, nämlich wegen des Muttertags. Von welcher Filmmutter würdet ihr euch adoptieren lassen? Und Jan hat nämlich Padme Amidala genommen und hat gewonnen. So gesehen aus der Perspektive.
Mir war schon klar, dass es nichts wird, aber mir ist wirklich keiner eingefallen, den ich jetzt vor allem besser verkaufen könnte.
Als Argument, ich suche mir die Welt nicht aus. Doch, die Frage ist, von wem willst du dich adoptieren lassen? Und damit suchst du dir auch die Welt aus, okay, in der du als Kind lebst.
Yoshi? Zählt Yoshi?
Mein Yoshi
ist Yoshi Vater.
Ist nicht sogar im Super Mario Film so, dass Mario da Luigis Vater ist oder so? Ich glaube, oder war Bruder? Echt? Irgendwie sowas, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwo habe ich sowas mal gehört, aber egal.
Möglich.
Auf jeden Fall, Luise, du hast es geschafft. Du hast die 3 Punkte abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Comeback, ne? Das letzte Mal hast du 1 Punkt, jetzt kommst du mit 3 Punkten zurück. Robert, da hat 2 Punkte und Adam hat 1 Punkt.
Hey.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich mal wieder bei meinen Kandidaten. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch bei in dieser hitzigen Sommerrunde. Und ich frage mal wieder, wie immer am Ende der Sendung, Adam, wenn man dich nicht bei uns hört, wo kann man dich sonst im Internet oder auch in Bibliotheken, wie wir es letzte Mal etabliert haben, wo kann man dich überhaupt finden?
Auf serienjunkies.de als Autor oder in den Podcasts von Serienjunkies. Da gibt's ein paar Einzelpodcasts. Ansonsten könnt ihr die Nerdstube nachholen bei YouTube-Channel von serienjunkies.de und findet mich einfach da draußen, on the other side.
Und Luise?
Also mich findet man nicht in der Staatsbibliothek Berlin, aber vielleicht in irgendwelchen Biergärten der Stadt und auf Twitter unter @headbreak.
Ah ja, mein Twitter-Handle. Awesome Arndt bei Twitter.
Ich war dran, red nicht dazwischen. Sorry.
Und Robert? Mich eigentlich nur bei Twitter als der Berater, ansonsten nur hier.
Genau. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Kandidaten. Was habe ich noch zu sagen zum Ende? Genau, wie immer, ne, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das bei iTunes, bei Patreon tun. Ihr könnt immer gerne Fragen einschicken, die auch gerne diskutiert werden. Nochmal Gruß an Michel, das hat sehr gut
gutes Ding, Michel.
Ja, und damit sage ich auch schon wieder adieu und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bye.
Ciao.